Es macht einen Unterschied. Möchtest du etwas in deiner Community bewegen, weißt aber nicht genau wie? Dann geh jetzt auf gofundme.com und starte deinen eigenen Spendenaufruf. Dein nächster Spendenaufruf muss nicht in der Schule oder der Kirche beginnen. Du kannst noch heute, in nur wenigen Minuten, einen GoFundMe-Spendenaufruf starten. Sammle Spenden für dich selbst, für Freunde, Familie oder für eine Organisation. Das Wichtigste ist, dass dir diese Menschen oder Projekte am Herzen liegen. GoFundMe ist die führende Spendenplattform, um für Dinge Spenden zu sammeln, die dir wichtig sind. Ohne Druck, ein bestimmtes Ziel erreichen zu müssen, aber mit vielen hilfreichen Tools, die dich auf deinem Weg unterstützen. So kannst du selbstbewusst direkt loslegen. Ob kreativ, lokal oder lebenswichtig. Dein Anliegen zählt. Es gibt einen Grund, warum GoFundMe von Millionen unterstützt wird und weltweit von Spendensammlerinnen gewählt wird. GoFundMe macht für viele Menschen einen Unterschied und hilft Menschen, zusammenzukommen. Starte noch heute deinen GoFundMe-Spendenaufruf.
So. Mein Name ist Robin Christopher Vorbeck, CEO von High Performer Limited. Und wir präsentieren den Catch Club.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuesten Ausgabe hier vom Catch Club. Wir sind wieder bei den West Side Stories. Und wenn ihr den Zeitraum so ein bisschen im Blick habt und seht, dass es eine neue West Side Stories Ausgabe gedroppt, dann könnt ihr euch ja auch denken, worüber wir hier sprechen. Nämlich über das große letzte Wochenende, also Stand 12.10. Aufnahmedatum. Und am letzten Wochenende fanden die Shows statt. Das große Herbstfestival der WXW, das World Tag Team Festival. Und ich war ja live vor Ort und wir sind heute nur in der Zweierrunde, weil Dieter, der musste sich spontan leider entschuldigen und Marcel, der ist dieses Wochenende noch auf der Venus, deswegen ist der auch nicht zugegen. Deswegen rede ich aber mit meinem anderen wertgeschätzten Kollegen, dem vierten Mann, aber nicht letzten Mann im Catch Club, dem Mann, der auch zumindest einen Teil der Shows da war. Hier ist Sebastian.
Ja, vielen Dank für die Introduction, Drew, und genau, also vielleicht kurz mal vorweg, wir haben hier quasi jetzt zwei so ein bisschen verschiedene Perspektiven. Zum einen haben wir dich, der bei allen Shows dabei war, und dann haben wir mich, der Freitagabend dabei war, sowie den ganzen Sonntag, also bei Femme Fatale und dann bei der letzten Show, der sich aber gleichzeitig auch die anderen Shows alle zu Hause angeguckt hat. Das heißt also, ich bin quasi am Sonntag hingekommen und war trotzdem komplett im Bilde. Und ich bin gespannt, weil ich habe quasi so das von aus beiden Perspektiven gesehen.
Genau, du hast quasi die Hannah Montana gemacht und hast the best of both worlds. Während ich halt, ich war Vollgas da, ich war das ganze Wochenende da, hab mir ein schönes Hotelzimmer mit dem guten Janne geteilt. Liebe Grüße an der Stelle, mein Bester.
Und, liebe Grüße.
Genau, und wir haben uns ein gutes Wochenende und du warst ja dann auch nur, du warst ja quasi nur den Samstag nicht da und dann warst du halt genau. Freitag und Sonntag natürlich da. Da haben wir uns natürlich auch schon die ganze Zeit gesehen, waren Sonntag auch zusammen noch was essen.
Genau, ja, das war auch im Nachhinein, also bei mir ist es ja so, dass mir im Moment die Migräne sehr zu schaffen macht und es sind ja auch ein paar lustige Fotos und so entstanden, weil ich halt das ganze Wochenende mit Sonnenbrille rumlaufen musste und mit Ohrstöpseln und sowas. Und dann auch mal im Burger King einfach mal meine Migränemaske auflegen musste. Aber ich war halt froh, dass ich es so gemacht habe, weil ich brauchte auch die Pause an dem Samstag und ich hatte dann halt trotzdem noch den Freitag, wo ja immer die meisten, also manche sind ja schon mal in der Circle, die meisten anreisen. Das hatte ich hier halt dann auch, dass ich dann zu allen Hallo sagen konnte und am Sonntag halt den Abschluss hatte. Deswegen, ich glaube, das war ganz gut gemacht.
Ja, definitiv. Ja, ich würde sagen, wir springen einfach mal in das Wochenende rein. Fangen wir mit dem Rahmenprogramm so ein bisschen an und dann kommt das Turnier halt zum Schluss, weil das ist ja auch der Fokus dieses ganzen Wochenendes, logischerweise. Ich habe es leider nicht geschafft, sie zu sehen, aber du wahrscheinlich. Reden wir über Inner Circle.
Sehr gerne, also erstmal vorweg. Ja. Ich kann es dir auf jeden Fall empfehlen, die Show noch zu gucken.
Ja, ich habe auch sehr viel Gutes. Ich habe es nur zeitlich noch nicht geschafft. Ich werde die wahrscheinlich dieses Wochenende aber noch schauen. Auch sehr, sehr viel Positives gehört. Ist ja immer traditionell dann der Start in der Academy, dann quasi den Donnerstag schon für die, die angereist sind, was ja auch gepasst hat, weil der Donnerstag war ja Feiertag, das war ja der Happy David Hasselhoff auf der Mauertag. Und da hat das ja gepasst, also hatten freitags wahrscheinlich eh viele Brückentag, ich nicht, deswegen bin ich erst den Freitag gekommen. Und ja, dann, du hast es aber auch nur am heimischen Endgerät verfolgt, richtig?
Genau.
Und dann erzähl uns doch gerne mal was über die Show.
Ja, also grundsätzlich muss ich sagen, Inner Circle ist immer schwierig, der Donnerstag termine ich einfach und dann muss ich dazu noch sagen, ich bin nicht der allergrößte Freund von der Academy in Gelsenkirchen, weil ich die Luft da oben wirklich schlecht finde.
Ja.
Aber die Show am Endgerät zu verfolgen hat viel Spaß gemacht, weil also ich hatte von Leuten gehört, die da waren und die gesagt haben, boah, ist vielleicht eins der besten Inner Circle der letzten Zeit. Morbo hatte das dann on Tape gesehen und hat gesagt, für ihn war das die beste Show vom Wochenende.
Okay, ja.
Deswegen bin ich halt schon mit Erwartung reingegangen und muss sagen, Morbo hat dem Ganzen sogar 9 von 10 gegeben, da bin ich nicht ganz. Ich war am Ende bei 8 von 10, aber für mich auch eine der besten, wir reden gleich noch über andere gute Shows, aber eine der besten Shows vom Wochenende definitiv, weil du hattest nicht nur ein gutes Main-Event zwischen Timothy Thatcher und Fuminori Abe, was das gehalten hat, was es versprochen hat, ja. Ich glaube sogar, dass die beiden noch mehr könnten, wenn sie zum Beispiel jetzt bei einer Mensch oder so, aber wir reden dann wirklich schon jetzt auf, ne, also das war schon 4¼ Sterne-Match in meinen Augen. Aber da waren auch so viele gute andere Matches bei. Shigehiro Iri gegen Mark Empire. Hättest du ohne Probleme auf the Maincard stellen können. Das war Aufeinandertreffen der großen Männer, richtig cool. One Call Manders gegen Anita Vaughn, zweitbestes Match der Show, hättest du ohne Probleme auf die Maincard stellen können. Die beiden hatten halt eine echt gute Energie miteinander. Elia Bloom gegen Thomas Shire, das war ein Sprint von zwei Leuten, die besser zusammengepasst haben, als ich das erwartet hätte. Mhm. Und natürlich hattest du einfach mal, hat die WXW sich gedacht, wir beginnen Inner Circle einfach mal mit Lawrence Roman gegen Axel Tischer. Was halt auch in der Form ohne Frage auch ein Erstrund-Match zum Beispiel von Karate hätte sein können oder so, ja. Und deswegen, dann hattest du noch kürzere Matches dabei, wie zum Beispiel Matt Hawk Connolly gegen Aeron, was cool war, weil da der Matt Hawk-Charakter gut rübergekommen ist. Jane Nero gegen Devlin hat mir auch gefallen in der Kompaktheit. Das in Anführungszeichen schwächste Match war Ikarus gegen Born Vertigo, das war aber immer noch absolut solide. Die Show hatte ein gutes Pacing, kein Match ging übermäßig lang. Es gab, also selbst das längste Match war unter 15 Minuten. Du hattest generell nur 3 Matches, die überhaupt über 10 Minuten gingen. Und ja, das hat einfach Spaß gemacht. Und wie gesagt, das ist eine 8-Punkte-Show für mich gewesen.
Also es klingt von der Karte. Ich werde es mir auf jeden Fall auch noch angucken. Ich habe es noch auf der Agenda. Es liest sich halt einfach mega geil. Das ist einfach nonstop 8 Singles-Matches hintereinander.
Ja.
Und keins, was länger als 15 Minuten geht. Ich glaube, das längste war irgendwie 13 Minuten. Genau, 13:45 für den Main Event. Finde ich halt richtig geil. Also das werde ich mir auch auf jeden Fall noch angucken. Also ihr hört es aber auf jeden Fall von Sebastian schon mal eine gute Empfehlung. Wenn das Wochenende so startet, da kann man sich ja auf was einstellen. Ich muss auch sagen, ich finde, dass von den Nebenshows, die haben eigentlich alle abgeliefert.
Also mit Ausnahme von einer Show, wobei ich glaube, da ist der Unterschied live und on demand einfach krass.
Ja klar.
Ich denke auch, dass die live Spaß gemacht hat. Aber wenn man die vielleicht nochmal rausnimmt, muss ich ganz ehrlich sagen, haben die Nebenshows mehr abgeliefert als die Hauptshows.
Ja, unter Umständen schon. Ich fand's auf jeden Fall alle wirklich echt gut. Muss ich sagen.
Die Nebenshows, ja.
Genau. Die fand ich alle sehr, das waren alle für mich gute Dinge. Das hatten wir auch schon mal weniger, das hatten wir auch vor allem dieses Jahr beim Karat, fand ich weniger, weil ja immer noch da dieses Wheel of Wrestling da irgendwie dazwischen ist, was ich immer nicht mehr so cool finde, eigentlich mal so ist halt so.
Ich würde auch sagen, dass 2 von diesen 3 Nebenshows überperformt haben. Also sowohl Inner Circle als auch, ich kann ja schon mal spoilern, Femme Fatale waren besser, als ich erwartet habe. Und Progress Nova die 5 war so gut, wie ich es mir erhofft habe.
Ja, definitiv. Aber Step by Step fangen wir doch mit der ersten von diesen Shows an. Denn am Freitag Abend oder Nacht quasi von Freitag auf Samstag, wenn man so will, da um 23.59 Uhr, da ging's los. Letztes Jahr hatten wir GCW, diesmal haben wir es alleine. Es war die Extreme Wrestling Party. Der WXW, es fing halt schon an mit etwas, das am VOD, glaube ich, rausgeschnitten wurde, beziehungsweise dann im späteren Edit halt, im späteren VOD halt editiert eingefügt worden ist. Nämlich das Nick Schreier, das Hardcore Schreier Invitational, womit die Show quasi angefangen hat und Nick Schreier uns, du hast es wahrscheinlich dann leider nicht gesehen.
Ich hab's tatsächlich im Zug gesehen.
Ja, aber du hast den Entrance nicht gesehen, ne?
Nee, ich hab, glaube ich, eingeschaltet, da waren die dann schon im Ring.
Ja, genau, weil da hat das Spiel auch angefangen. Die haben den Entrance nicht mitgezeigt, weil Nick Schreier nämlich zu Enter Sandman reinkam. Mit Candlestick und Bier und kompletten. Das war der Hammer. Es sah fantastisch. Es war mega. Hat richtig Bock gemacht. Ja, Match war dann halt. Ich habe mir da ein bisschen mehr von erwartet, weil Schreier Invitation hört sich auch an, so als ob es irgendwie so ein Gauntlet wäre oder zumindest so ein Multiman-Hardcore-Match irgendwie. Das war halt nicht, es war halt Robert Dreisker sein Gegner. Ja, da war halt klar, okay, Nick Schreier wird jetzt hier halt fertig gemacht, weil Dreisker gewinnt halt, verliert das Match halt nicht. Der ist am Samstag, stand der im World-Title-Match, ne, also.
War solide für das, was es war.
War halt okay. Was man so gehört hat, sollten da auch andere Leute geplant gewesen sein, die dann aber nicht konnten.
Ja.
Und von daher war es halt irgendwie so ein Notding, war dann halt okay. Wir können es auch so leicht so ein bisschen durchgehen. Englund Blanc gegen Latigo fand ich nicht so gut. Das war auch einfach viel zu lang und hat mir irgendwie nicht gefallen.
Krass, da bist du nicht der Einzige, der das in der Halle sagt, weil ich am Bildschirm muss sagen,
ja?
Für mich war es, also rein wrestlerisch war das für mich immer noch das zweitbeste Match.
Gut, aber es war halt auch irgendwie eins von zwei richtigen Matches, ne? Nur.
Es hat halt auch, also was man sagen muss, es hat halt nicht wirklich auf die Card gepasst.
Es war sehr random, das war halt auch so, ja, Latigo ist halt da für das Wochenende.
Genau.
Dann packen wir den auf die Card, weil uns sind zwei Luchadores. Gegner logischerweise auch nicht um den European-Titel, weil ja, Latigo kein Europäer ist.
Und ich muss auch sagen, natürlich, das war ein normales Match von den beiden. Das heißt also, die sind jetzt auch nicht komplett Nüsse gegangen. Ich fand's halt anständig. Also, das war jetzt auch nicht so, wo ich sagen würde, boah, mega super geil, aber so 3 Sterne mäßig. Ne?
Ich sag mal so, ich hätte das dann halt nicht gebaut auf so einer Card.
Das kann ich
nachts,
verstehen.
Nachts um 12:15, 12:30. Ne, so halt, auf der normalen Card, wenn das jetzt bei, ich sag mal, bei Inner Circle gewesen wäre oder bei irgendeiner von den anderen Shows, dann wäre das sicherlich sogar okay gewesen. Mhm. Und so war dann so, ja, Leute. Das ist jetzt nicht, wofür ich hier bin, sag ich mal so, ne?
Ich muss tatsächlich sagen, ich hatte eher meine Probleme mit diesem Mittelteil, der dann da kam, weil der Moment, dass Sasha Kehl zurückkommt, cool. Ja?
Ja.
Das Match selber, weiß ich nicht.
Das hat vor dem Moment gelebt. Er hat auch einen großen Pop ja dann gekriegt, das war schon geil, fand ich halt, ne? Aber man hat ja sonst auch das Wochenende nichts mit ihm gemacht. Er war dann zwar anwesend, man hat ihn dann halt auch mal so am Merch-Bereich da oder so gesehen. Mhm. Da fand ich halt sehr lustig, als sie die angekündigt haben, aus Hanau in Hessen, das ist ein Vorort von Zypern, hat Dan dann gesagt.
Stimmt, ja.
Fand ich sehr lustig und das Highlight des Matches war halt natürlich Shigeru Irie, ne?
Ja.
Weil die Big Bucks wollten halt dann abhauen und da kam Irie raus, erst mit dem Handtuch und haben gedacht, okay, macht er jetzt irgendwie so einen, ich konnte das nicht so richtig erkennen, dass es halt ein Handtuch war, das sah für mich aus, als ob er irgendwie so eine Art Sumo-Robe oder sowas auf hatte. Mhm. Haben gedacht, macht jetzt hier irgendwie den Sumo-Ref oder so. Dann ging das Handtuch weg und er war halt in Referee-Badehose. Das war schon sehr lustig.
Ja, das glaube ich. Ich glaube, dass das auch live alles besser
also, muss ich sagen, weil du fandst ja auch overall die Show, glaube ich, nicht so gut.
Ich fand sie nicht so schlecht wie Morbo, aber ich fand, dass es für mich klar die schwächste Show vom Wochenende war.
Ja,
ich war so bei, das ist auch mit dem, was danach dann noch so kam. Also ich kann ja einmal ein bisschen Speedrun auch machen. Axel Fox gegen Von Vertigo und dann dieses absolute random Six-Man-Tag-Match danach. Das war halt so, okay, warum brauche ich da jetzt zwei von diesen Matches, die jeweils 3 Minuten gehen, weiß ich nicht. Und dann hattest du halt das Strong Ambition-Match, was nicht schlecht war, aber ich habe mir dann so nach der Hälfte gedacht, ich habe den Witz jetzt verstanden. Das Action-Title-Match, das war für mich klar das beste Match. Das hat mir auch Spaß gemacht. Das wäre auch das einzige Match gewesen, für das ich gerne da gewesen wäre. Aber bei aller Liebe, ja, um 2 Uhr nachts, die Show war bis dahin ja auch eigentlich echt kompakt. 31 Minuten TLC-Match gegen Mike D gegen Gringo Loco mit dem Ausgang. Nee. Also,
Alter.
Das war ja nicht mal per se ein schlechtes Wrestling-Match. Also, wrestlerisch war das ja nicht mal schlecht. Aber das, wenn das 17, 18 Minuten gedauert hätte, okay, ja, aber nicht so.
Genau. Also A, genau das, was du sagst, das hättest du halt um die Hälfte kürzen können. Vor allem der Zeit halt geschuldet. Der Uhrzeit halt geschuldet. Und das war, also ich fand's auch irgendwie, da können wir jetzt auch gerne ja mal ein bisschen näher drauf angehen, ich fand's irgendwie zu viel. Also es war erstens, ja, war es irgendwie gefühlt sehr dominant von Mike D, also Gringo Loco hatte gefühlt so 3-4 Spots nur.
Ja.
Dann war es halt auch immer schneller, härter, besser.
Mike D halt, ne?
Mike D halt. Dann diese vollkommen sinnlose, dumme Shooting Star Press von der Leiter durch diese Bierbank da, die halt nicht gebrochen ist.
Manchmal denke ich mir,
das hat wahrscheinlich wehgetan.
Manchmal denke ich mir echt bei Mike D so, ich weiß nicht, wie viel, ich sag jetzt mal, soll ich das sagen, Selbstschutz du überhaupt hast. Also, er macht ja Sachen, wo ich mir echt denke, das kannst du doch nicht bringen, so.
Nee, also, das ist halt auch, ich bin ja grundsätzlich noch ein Mike D-Fan oder sowas halt, aber das war einfach viel zu viel dann von allem halt, ne, also, nee. Vor allem, wie gesagt, nachts um 2 Uhr dann halt noch eine halbe Stunde Match, ne, also, ja, ist okay halt, ne, also, nee. Das Action-Title-Match Dog Collar fand ich auch ganz cool. Mac Conley ist halt ein geiler Typ, den haben wir ja auch schon live gesehen beim SCI. Oder ja. Man, das sowieso über jeden Zweifel haben, war ein bisschen kurz, aber war halt viel Gebrawler, also im Prinzip auch das, was man sich ein bisschen so erwartet hätte.
Genau.
Das Drunken Ambition Match fand ich bis zum gewissen Punkt eigentlich noch ganz cool, haben sie am Anfang halt direkt ihre Rope Breaks verbraucht, weil sie halt saufen wollten. Mhm. War halt auch ganz cool, da war halt irgendwie aber auch das Drumherum dann wieder irgendwie cooler, weil da war halt Rainer Ringer ringside mit seiner eigenen Bar, der auch den Fans ein bisschen was ausgeschenkt hat.
Aber ich muss ehrlich sagen, das, was ich vorher schon in der Preview angesprochen hatte, hat sich für mich bewahrheitet. Ich finde das, wo du in die Rolle nicht gepasst hat. Tut mir leid, aber wenn da der Ringsprecher sagt, er ist das versoffenste Stück im deutschen Wrestling, das nehme ich ihm nicht ab.
Nee, das nicht. Man muss aber dazu sagen, ich fand schon, dass Mudo noch nie charismatischer ausgesehen hat als bei dem Match.
Ja. Okay, kann ich verstehen, wenn man das so sagt, aber ich finde trotzdem nicht, dass er der Charakter ist, zu dem sowas passt.
Das stimmt, dafür hat es halt Fumidore A fantastisch gespielt. Ja,
auf jeden Fall.
Der war gut, auch dann halt, ne, so ein bisschen halt, ob jetzt echt besoffen oder nur so getan, ist ja scheißegal. Im K-Fab waren sie halt blau und dass dann auch irgendwie so der Kick dann halt gemisst ist oder sowas halt. Oder Abe kriegt halt dann einen Kick in den Magen und übergibt sich fast. Sowas halt, wo er dann auch gesagt hat, nach Wasser gefragt hat, Water, Water, und Rainer Ringer hält da so ein Bild von Wald halt ihm hin.
Das ist natürlich witzig, das muss man ehrlich sagen.
Das ist witzig, ich glaube, Tassilo habe ich auch noch nie mit so viel Spaß beim Referee gesehen wie bei dem Match.
Ja.
Und es war schon ein bisschen lustig, aber das ist halt so ein Ding, one and done, das kannst du jetzt halt nicht irgendwie immer machen oder sowas, nee, oder halt öfter machen, ne? Und dann, ich muss sagen, ich hatte live, da hat man natürlich auch so das eine oder andere, sag ich mal, ein bisschen intus. Also ich habe mich natürlich jetzt auch nicht besoffen oder sowas, aber
nee.
Ich sag mal, der Pegel und die Leute, die halt dann ein bisschen Mitstimmung gemacht haben, das hat das natürlich schon ein bisschen getragen, ganz klar.
Glaube
ich. Deswegen würde ich hier auf jeden Fall sagen, das ist schon eine Show, die halt sehr vom Live einfach getragen wurde und dass es auf dem Stream und sowas halt nicht so krass halt ankommt. Und das ist natürlich auch eine Show, die du nicht guckst, weil du halt hoffst, dass geiles Wrestling dabei ist, ne?
Ja. Wie gesagt, ich fand sie ja jetzt auch nicht furchtbar. Ich habe 5 von 10 gegeben, also ist ja jetzt auch nicht.
Ja, ist okay, aber.
Das ist ja jetzt auch nicht 0 von 10, ne? Aber nein, ich glaube halt, dass die in der Halle halt mehr Spaß
machen. Ja, es war halt eine nette Alternative, denke ich mal, zu sowas, genau. Halt. Einfach. Von daher war es halt okay. Da war es aber auch wieder Zeit danach dann für richtiges Wrestling. Dann gab es nämlich am Samstag, Mittag, quasi vor Tag 2, gab es dann Noah Defy Progress, oder wie ich es nenne, Noah und Progress, weil so Defy war da nicht so wirklich viel.
Nee.
Hat irgendwie den Leuten da bei DeFi hat irgendwie keiner gesagt, dass die da eine Show haben.
Ja, also wenn man mal ehrlich ist, Wirklich? Die Fire Wrestler war da eigentlich gar nicht. Also ich meine, klar, da sind Leute, die schon mal bei DeFi auftreten. Gringo zum Beispiel, ja. Und Ares, glaube ich, auch schon mal.
Ich glaube, Latigo ist auch ein paar Mal da gewesen, aber genau. Das sind jetzt keine Wrestler, die für mich halt DeFi irgendwie ausmachen, die jetzt als erstes denke, wenn ich DeFi halt höre, ne?
Ja, so wie Cena Insane zum Beispiel.
Die wären halt perfekt gewesen, einfach, weil die sind ja sogar ein Tag-Team. Die hättest du ja fürs Tag-Team einfach booken können, aber die sind halt TNA-bound. Vielleicht ist das ein bisschen, stand das ein bisschen im Weg. Vielleicht wollte man auch und es ging halt nicht.
Das kann sein, ja.
Also, oder du hast zum Beispiel auch, du kannst von denen ja halten, was du willst, aber die Bollywood Boys zum Beispiel, das ist auch ein bekanntes Team, die ja sogar bei der WWE waren, die ja auch Oma sind, die ein bisschen Stimmung machen. Die hättest du ja auch perfekt für, für sowas nehmen können. Dann hättest du auch die Fight-Team zum Beispiel da gehabt und du hättest was fürs Tag-Fest gehabt. Warum nicht?
Ich meine, wir hatten 2018 war das, glaube ich, ein Tech-Festival, wo wir auf der einen Seite die Briscoes und auf der anderen Seite aber den Spirit Squad hatten. Da kannst du auch die Bollywood Boys nehmen.
Ja, genau. Und die können ja sogar noch gut wrestlen. Die sind ja keine schlechten Wrestler.
Sind halt gute, sind halt Flippy Guys, ne?
Genau, aber hätten ja auch gepasst halt und sowas halt. Und von daher, ja, okay, hat es halt aber dann trotzdem offiziell ist die Show Noah DeFi Progress. Und ich muss sagen, die hat auch gut abgeliefert. Ich fand die besser als erwartet tatsächlich.
Denn man kann durchaus argumentieren, dass das die beste Show vom Wochenende war. Insgesamt.
Also würde ich persönlich nicht mitgehen, aber man kann es argumentieren und ich würde auch niemandem sagen, du hast Unrecht, wenn er das so empfinden würde.
Weil ich bei der Show einfach finde, das war eine sehr runde Show.
Das war eine runde Show auf jeden Fall. Du hast auch irgendwie gekriegt, was du wolltest.
Ja.
Oder sie hat gekriegt, was sie gegeben hat. So, ne?
Ja.
Also ich fand zum Beispiel Cara Noir gegen Taichi Ozawa fand ich echt gut.
Ja.
Das hat Spaß gemacht. Ich fand auch den Opener Gringo gegen Like Cost 2 fand ich anständig. Man hatte das Four-Way. Marufuji gegen Tisha, abgesehen vom Finish, fand ich hat auch overperformed, weil ja, Marufuji ist natürlich jetzt auch nicht mehr der Wrestler, der vielleicht vor 5 oder 10 Jahren war. Und dafür hat er abgeliefert. Axel hatte halt unfassbar Bock drauf. Und von daher fand ich das auch ordentlich mit, okay, das Finish war wahrscheinlich ein bisschen verkackt.
Ich glaube auch, dass das nicht so geplant war.
Aber, okay, war halt, ist halt blöd gelaufen, aber fand ich trotzdem ordentlich. Würde ich auch sagen, tatsächlich, dass Tisha Marufuji war das Match auf der Show, also von der Show. Fand aber auch Rio gegen Steffi und Luke Jacobs gegen Thatcher echt gut. Die fand ich ein klein bisschen zu lang dann gegen Ende, aber auch gute Matches.
Ja.
Das heißt also, da war kein schlechtes Match mit dabei. Das war eine Show, die schon abgeliefert hat, würde ich sagen.
Genau, das ist es. Also da war jetzt kein Match of the Year oder so bei, aber es war einfach eine hohe Matchqualität allgemein.
Definitiv.
Main Event war auch das beste Match, finde ich dann.
Ja, kann man definitiv argumentieren. War ein gutes Ding halt.
Auch hier habe ich 8 Punkte gegeben. Also mir hat die Show echt gut gefallen.
Ja, kann ich mich anschließen. Ein paar von den Leuten hat man dann ja auch nur für die Show gesehen, zum Beispiel The Reese, der ja auch einfach unfassbar over ist. Auch wenn halt ich finde, dieses für Over 2 gechattet, finde ich ein bisschen weird, weil warum soll ich für Birmingham chatten, wenn ich in Oberhausen bin? Ich chatte nicht mal für Oberhausen in Oberhausen. Und
vor allem, ich finde es lustig, wie er das einfach auch, weiß ich nicht, wenn da irgendwo USA ist, irgendwo in Indiana oder so, wo wahrscheinlich manche noch nicht mal wissen, dass Birmingham überhaupt existiert, macht er das ja auch. Das finde ich schon fast ein bisschen witzig.
Ja, das stimmt. Das stimmt, aber ist halt so ein guter Typ. Marufuji mal live zu sehen, war halt auch geil.
War ja am nächsten Tag auch noch bei der GWF, glaube ich, Man Like the Beast, ne?
Deswegen war er wahrscheinlich auch nicht bei anderen Shows, weil er bei der GWF genau. war. Hat er nicht sogar das World Title Match gegen Tony den T-Shirt?
Genau.
Und ja. Von daher ist es ja dann auch okay. Genau, Cara Noir hat war auch das einzige Mal, aber hat mir das so groß gesagt, ah, seine Rückkehr nach Deutschland und dann war er halt bei keiner anderen Show. Ja, okay.
War er denn woanders gebucht an den anderen Tagen?
Kann ich mal gerade schauen. Nicht, dass ich wüsste.
Also bei Catchers steht hier nichts.
Nee, steht nichts. Dann vermutlich auch nicht. Ja, gut, dann keine Ahnung. Ja gut, er hätte jetzt vielleicht auch nicht mehr in die Show reingepasst oder in das Wochenende reingepasst, in irgendein Random-Match oder sowas halt. Weißt du, was ein geiles Match gewesen wäre? Cara Noir gegen Mad Dog Conley.
Ja, das stimmt.
Das wäre irgendwie lustig.
Das wäre cool gewesen.
Ja, aber ja, dann hatten wir noch eine Matinee-Show, wie sie ja, glaube ich, heißen, hatten wir noch an dem Wochenende, nämlich Femme Fatale.
Ja.
Die fand ich super. Femme Fatale fand ich richtig gut.
Es war, ich weiß, dass wir an dem Tag darüber geredet haben. Und dann habe ich einfach mal nachgeguckt und würde tatsächlich sagen, von den Femme Fatales, die ich gesehen habe, ist das die beste gewesen.
Würde ich mitgehen, absolut. Habe ich ja auch am an dem Wochenende auch
genau.
Weil für mich war es auch eine besondere Show, weil ich durfte eine absolute Legende kennenlernen, nämlich Mama Vifas.
Ja.
Und wir saßen ja dann auch zusammen
ja.
Hinten in der Reihe mit Yannick noch und mit noch einem Kollegen.
Genau.
Und ich fand es eine super Show. Also für mich war es tatsächlich, das war die Martinet-Show, die mir am besten gefallen hat tatsächlich.
Ich habe tatsächlich hier am Ende auch 8 Punkte gegeben. Das heißt, also hier kann man das auch verargumentieren, weil was an der Show auch wieder war, für mich hattest du ein Match, was ein bisschen rausgestochen ist. Und das war das No-DQ-Match. Das war halt wirklich, das war eins der härteren No-DQ-Matches, was ich in letzter Zeit gesehen habe, und zwar geschlechterunabhängig.
Würde ich mitgehen. Das fand ich auch echt gut.
Es war auch fast ein bisschen ironisch, dass in meinen Augen mit das härteste Match halt nicht bei der Extreme Party stattgefunden hatte.
Ja, ich habe auch viele Leute gehört, die gesagt haben, das hätten sie auch am Freitag machen können. Ich bin froh, dass es halt...
bin ich auch eigentlich, dass es da war.
Dass es da war, weil es ja auch dann schon halt ein Frauenmatch war. Und
genau.
Dass es das halt dann bei Femme Fatale gibt, weil es halt die Frauenveranstaltung halt ist. Und es war auch ganz klar das beste Match der Show.
Weil es auch der Vielfältigkeit der Show gut getan hat. Weil das muss man generell sagen, das ist auch die Stärke hier gewesen. Du hattest halt dieses eine richtig gute Match. Und dann hattest du halt viele so gute Matches, aber die waren halt auch alle anders vom Stil her. Also du hattest zum Beispiel die Femme Fatale Halbfinals, da hattest du halt Anita Vaughn gegen Rio, was halt einfach ein Schlagabtausch von zwei Frauen waren, die richtig zulangen können. Du hattest Debbie Keitel gegen Jay Nero, wo der Clash der Styles wirklich, oder auch der Charaktere krass war. Ich muss sowieso sagen, Debbie Keitel, klasse Character Work.
Definitiv.
Ist wirklich super. Dann hattest du halt zwei Matches, die etwas über 5 Minuten waren, aber ich finde, in den 5 Minuten auch gut funktioniert haben. Ich habe einige gehört, die gesagt haben, sie hätten bei dem Tag Team Match so ein bisschen gestört, dass man dann nicht genau wusste, wer Heel und wer Face war. Muss aber ehrlich sagen, ich finde das gar nicht so schlecht, wenn Kalypso auch mal ein bisschen was anderes zeigt, weil bislang war sie ja doch immer eher ein bisschen zurückhaltend und da hat sie irgendwie, ich weiß nicht, ob sie vorher 3 Flaschen Cola getrunken hat oder so, aber fand eigentlich die Dynamik zwischen ihr und Anastasia Badeau, die so den Charakter hatte, dass sie so sehr bräsig und so war, fand ich halt ganz witzig.
Das hat irgendwie gepasst, ja.
Fand ich auch. Und Devlin und Kelsey, ich meine, über meine Meinung zu Devlin müssen wir ja, glaube ich, nicht mehr reden in dem Podcast. Dass die sehr positiv ist, aber ich finde, Kelsey hat auch einen guten Eindruck hinterlassen.
Einen Eindruck hinterlassen, definitiv. Die haben mir auch gefallen, auch das Team so, auch so vom, also so vom Zusammending, so vom Look her und sowas hat das ganz gut gepasst. Ich habe schon direkt danach getwittert, ich bin, war direkt verliebt. War cool.
Auf jeden Fall. Und Ava gegen Tank ist halt so ein Match, wo ich ganz ehrlich sage, wenn du so ein Match machst, mach das so.
Das hat ja gepasst, weil Tank ist halt auch dann, ne, ist ja auch eine Erscheinung und sowas halt, der gefühlt 2 Köpfe größer ist als Ava und sowas. Und so hat man es dann halt perfekt gemacht. Man findet auch cool, dass man da den Dude, halt den Security-Dude, der ist ja Academy-Student, auch den M4, dass man den da ein bisschen mehr jetzt einbindet und so.
Ja, der Most Muscle Mark Metzger, dafür steht das M4.
Ja, klar, natürlich.
hat Daniel mir erzählt, liebe Grüße an der Stelle.
Ja, warum auch nicht, also ist halt was im Kopf bleibt. Ist halt catchy, ne?
Stimmt.
Und warum nicht? Der hatte ja dann auch bei der Extreme Wrestling Party, hatte der ja dann ein Match da in diesem Techno-4-Way, sag ich mal.
Genau.
Und ich glaube, der hat auch vereinzelt schon ein paar Matches bei der Academy.
Ja,
hat er. Du merkst halt natürlich, dass er halt noch ein bisschen grün ist, aber das ist ja auch klar. Er hat einen coolen Look, halt, er hat einen krassen Körperbau.
Ja.
Für, was wird der sein, Anfang 20 wahrscheinlich?
Ich glaube nicht viel älter.
Ja, also ich würde, also wenn man jetzt sagt, der ist 19, würde es mich auch nicht überraschen, sagen wir es so.
Apropos und, sehr junge, sehr junge Aktive im Ring.
Ja, gute Überleitung.
Madison Marley ist tatsächlich erst 17, habe ich erfahren.
Krass, also.
Das finde ich schon heftig, weil die hat einen guten Eindruck hinterlassen im Vorway.
Also, Ich hätte sie jetzt auch nicht so krass viel älter geschätzt, aber du hast ja dann auch zu mir gesagt, dass man dann diese Confirmation hat, wie alt sie ist. War schon so. Also dafür war das gut.
Auf jeden Fall.
Also nicht mal anständig, sondern gut halt, ne? Also, hat mir gerne
gut gefallen. Und Diana Strong haben mir am besten gefallen im Vorway.
Ja, die war auch pun intended stark. Die haben ab. Und das war für mich auch. Also, diese ganze Show war eigentlich für mich auch so ein Zeichen wieder von. Ja, es geht doch, Leute. Ja. Es geht doch WXW. Ja. Also.
Absolut.
Also, warum nimmt man sich dann nur einmal im Jahr, gibt man sich Mühe?
Ja, vor allen Dingen, es war ein globales, es geht doch. Von wegen, ihr könnt doch auch tatsächlich mal auch Women's Matches mit dem Hintergrund booken, siehe Stephanie Mays gegen Jessie J. Ja, ihr könnt also Wrestlerinnen aus UK und Irland, wo es so viele gute Wrestlerinnen gibt, booken. Und es war auch ein, es geht doch, da waren sogar Wrestlerinnen bei, von denen ich sagen muss, dass sie oft halt in Matches sind, die mir dann nicht so gut gefallen, und die waren hier in Matches, die wirklich gut funktioniert haben. Iva Kolaski zum Beispiel. Ich meine, das war vielleicht nicht wegen Iva Kolaski, sondern eher trotz, weil die anderen gut waren, aber trotzdem, das war eins der besseren Matches mit ihrer Beteiligung, an das ich mich erinnern kann.
Mir ist jetzt auch nichts aufgefallen, also sie ist mir nicht negativ in diesem Match aufgefallen, richtig, sagen wir es so.
Richtig.
Und dadurch, dass es Iva Kolaski ist, ist das schon mal eine Steigerung halt, ne?
Und auch auf einem höheren Niveau, weil sie ist in meinen Augen eine bessere Wrestlerin als Iva Kolaski, aber das war das beste Match, was ich bisher von Baby Allison gesehen habe gegen Ayame Sasamura.
Ja, meiner Meinung nach war das auf jeden Fall das beste Match von ihr, definitiv. Ich meine, guckst dir auch einfach mal an, du hattest hier halt Wrestlerinnen aus, logischerweise Deutschland, Österreich, England, beziehungsweise dem kompletten UK,
Irland,
Polen,
genau.
Polen, ja. Ungarn,
Frankreich,
Dänemark, den USA,
Die Niederlanden.
Das ist ein breites Spektrum. Also
Japan warum, natürlich.
Japan natürlich, so genau. Warum klappt das bei Femme Fatale und sonst halt nicht? Das ist halt so, das sind so Steine, die man sich irgendwie selber in den Weg legt, weil das sind ja alles, also Tank kannst du, die war ja auch schon beim Shortcut, aber die kannst du easy holen, das ist halt aus Holland, das heißt, die fährt mit dem Auto an. Jessie J ist halt öfter in Deutschland, das heißt auch kein Problem.
Wenn ich das richtig verstanden habe, wohnt Raker sogar in Essen.
Warum ist die nicht öfter bei Shows?
Ich hab keine Ahnung, die ist wohl Teil, also die ist, kommt wohl auch aus diesem ganzen Umfeld da um Icarus und so. Und die ist wohl auch Teil von den Leuten, die da teilweise auch Backstage arbeiten und der Videocrew arbeiten und so.
Warum wrestelt die nicht öfter?
Verstehe ich auch nicht. Zumal sie auch etwas besetzt, was sonst niemand besetzt würde in der Division, finde ich.
Definitiv. Dann auch eine Diana Strong, die ja schon ein paar Mal bei den Academy-Shows dabei war.
Genau.
Eine Madison Marley kommt aus Dänemark, ein Flug aus Dänemark von Kopenhagen nach Düsseldorf ist auch nicht weit.
Du kannst von Kopenhagen sogar nach Weeze fliegen für, ich glaube, 50 Euro oder so.
Also ja, also, what are you waiting for? Und das ist halt eine, okay, klar, die Amerikanerinnen, die sind jetzt halt, also Venom und Violence hast du jetzt halt extra eingeflogen, weil sie halt, Devlin kennt man halt, und hast halt die Technik-Partnerin mitgenommen, die hast halt extra für das Wochenende eingeflogen. Ava ist sowieso öfter halt da, das heißt, die war sowieso dann halt da. Klar, packst du sowas auf die Karte, aber, also, diese Show lässt mich dann nochmal so ein bisschen daran wirklich zweifeln, woran es wirklich liegt, weil an dem Talent-Pool und an den Leuten liegt es nicht.
Ja, Anastasia Badeau und Calypso. Calypso kommt aus Paris. Die ist ja auch so regelmäßig hier in Deutschland und so, ne?
Ja, und also ist für mich immer so ein bisschen unerklärlich dann halt leider.
Und Anita Vaughn ist doch eh bei jeder WXW schon.
Fast. Ja, Anita Vaughn, ja, jetzt sowieso noch mehr dann halt.
Jetzt natürlich. Sowieso, ja.
Und um die Backstreet Boys zu zitieren, tell me why.
Wenn ich mir diese Show angucke und alle, die wir jetzt gerade aufgezählt haben, ne, dann kann man mir nicht mehr erzählen, dass man keine Division hat oder nicht genug Leute für eine Division hätte.
Alleine? Okay, die Amerikanerin abgezogen, aber alleine die restlichen Leute, daraus kannst du doch schon eine Division machen.
Ja, wenn
oder du rotierst wenn du das nur, mal genau. ein bisschen noch weiter raus. Also, sorry, das ist.
Und wenn du dann noch überlegst, was du hier noch an Wrestlerinnen teilweise sogar aus Deutschland hast, die hier nicht auf der Karte sind.
Ja.
Also da gibt es ja auch Leute, wo ich sage, da kann mir keiner erzählen, dass die nicht gut genug sind für die
Ja.
WXW. Also.
Ja, das halt auch. Und da gibt es ja auch so Leute, die halt dann eine Zeit lang immer da sind und dann wieder verschwinden. So eine LS Inc., die ja auch richtig gut ist, die sogar jetzt, wo es den Intergender-Kram gibt, sogar noch besser passen würde. Die dann auch einfach den Titel verloren und dann war es einmal auf einmal wieder weg.
Ja.
Sowas halt. Und du hast halt noch genug Leute. Es gibt halt auch leider viele von den Mädels, denen du halt das Intergender halt nicht abnimmst. So eine Iva Kulaski zum Beispiel, die kannst du halt nicht in Intergender-Matches packen. Und die halt natürlich ganz klar dann darunter leidet, dass es halt keine Women's Division mehr gibt.
Ja, aber da sind wir schon, dabei ist die Schlange eigentlich schon wieder an den Schwanz. Du könntest doch eine Women's Division haben mit all denen, die jetzt hier auf der Karte sind und aus Frankreich, Dänemark und aus unseren anderen Nachbarländern kommen,
Genau.
ja. Und oder auch zum Beispiel bei den deutschen Wrestlerinnen, eine Kara zum Beispiel, die wäre doch gut genug für die WXW.
Das ist die aus der GWF, oder?
Kara ist die kommt aus Darmstadt, glaube ich, und die tritt auch bei GWF auf, die tritt bei Nova auf. Das ist so eine, die tritt halt überall auf, außer bei der WXW.
Ja, das ist ja irgendwie eh die Story der Frauen in Deutschland.
Also ja. Man weiß es nicht. Aber war auf jeden Fall eine gute Show darauf
Ich
gemacht, einigen.
fand's auch
Und
super.
der Sieg dann von Anita war ein schöner Moment und der hat ja dann auch noch eine Rolle gespielt für Tag 3.
Genau, ich würde einfach sagen, boah, das macht jetzt, glaube ich, keinen Sinn, wenn wir da
Genau.
jetzt so drüber drauf eingehen, weil wir sind ja mit den Martini-Events eh durch. Dann kann man darüber ja mal aufgreifen, weil Anita hat ja dann genau Femme Fatale gewonnen.
Ja.
Hat mich auch sehr gefreut, fand ich super. War auch ein cooles Match gegen Debbie Keitel. Und fand ich schön. Und Debbie Keitel, die wird ja auch noch mal öfter gebucht, weil da gibt es ja das Rematch in Bad Säckingen zwischen den beiden.
Ja, stimmt.
Und dann hat Anita halt gesagt, so, jo, ne, hab Femme Fatale gewonnen, auch so ein bisschen, na, so Dankesrede erst, und dann gesagt, so, jo, was machen wir denn jetzt? Normalerweise kriegt die Siegerin ja nur einen Title Shot.
Ich
Ja,
finde das
geht.
so geil, dass sie das einfach nochmal erwähnt hat. So einfach
Ja.
nochmal so, einfach noch mal so in die Seite von der WXW, so mit dem Ellenbogen. Das
Ja.
war jetzt witzig.
Genau. Und dann hat sie halt gesagt, okay, was machen wir dann? Ich habe kurz gedacht, dass sie halt sich fürs Karat ankündigt. Ich wollte auch in 16 Karat Chain anstemmen. Das hätte ich auch ganz cool gefunden, so als Frau dann so ins Karat.
Ja.
Aber dann hat sie gesagt, okay, ne, Levaniel, ich will ein Shotgun-Titel-Match halt. Das gab's dann auch am Sonntag direkt. Und war auch ein cooles Match. Und ja, Levaniel ist neuer, nicht Levaniel, Anita Vaughn ist neue WXW Shotgun Champion, damit die erste Frau, die bei WXW einen Singles-Title gewonnen hat.
Finde ich tatsächlich sehr gut, weil
Ich find's
sie ist
super.
ja auch wirklich over.
Ja. Hat ja
Und
auch
sie ist
gezeigt,
ja
dass
auch
sie.
jemand, die das mit dem Intergender Wrestling gut kann und der man das auch abkauft.
Genau, die ist ja auch in OTT oder in Irland generell ist sie ja auch Teil von den Saves of Destiny. Das ist ja ein Team, wo sonst nur zwei
Richtig.
Männer noch drin sind. Und
Richtig.
hat ja auch gerade bei Inner Circle, da habe ich Clips von gesehen, ein geiles Match gegen Manders abgeliefert.
Das zwei beste Matches der Show von mir.
Ja, zu Recht wahrscheinlich und gab's gut Gekloppe und sie passt auch. Sie hat sich ja auch so ein bisschen, wann ist sie debütiert? Letztes Jahr bei Femme Fatale, glaube ich, ne?
Ja, genau. Also bei der WXW müsste sie letztes Jahr bei Femme Fatale debütiert sein.
Ja, und ist dann ja auch so, war dann durchgehend halt immer da, hat sich so ein bisschen auch in die Herzen gewrestelt der Fans. Zu
Das
Recht.
erste Mal in Deutschland war sie bei Project Nova.
Ah, okay.
Da hatte sie sogar, also da war sie bei dieser Women's Show von Project Nova
Ja.
letztes Jahr. Da habe ich sie auch, glaube ich, bewusst zumindest das erste Mal gesehen. Gegen Jessie J übrigens auch.
Ja, cool.
Und im Jahr davor war sie auch schon mal bei, also das erste Mal in Deutschland war sie 2022. Die hat auch eigentlich erst so richtig 2022 angefangen. Die hatte davor so ein paar Matches, aber da ist ja, glaube ich, die Pandemie zwischengekommen. Die hatte nämlich
Ja, verstehe.
in 2019 begonnen und dann war die Pandemie und dann hat sie erst wieder Ende 2021 angefangen und so richtig los ging es dann 2022.
Ja, wurde auch von LG Cleary und Katie Harvey trainiert.
Genau, ich weiß auch nicht genau, wie alt sie ist,
Ah, da
aber
geht's steht nichts,
ich
aber.
habe auf jeden Fall mal gehört, ist ein 2000er Jahrgang.
Also Anfang Mitte 20, also maximal 24 quasi.
Genau.
Ja,
Das habe
passt.
ich habe jetzt hier nicht auf, aber ich habe es letztens bei Cage Match tatsächlich gelesen. Das ist die Cousine von Amira.
Ach, okay, lol.
Also der Amira, der Lebensgefährte von Oku.
Von Oku. Ach so, ja, lustig. Ja, krass, das wusste ich
nicht. Ja, wusste ich auch nicht, tatsächlich.
Wow, interessant. Ja, und sie ist neuer Shotgun-Championesse. Wie gesagt, ich finde es sehr, sehr cool. Sie ist ja auch over und so weiter halt. Und von daher finde ich es einfach geil, dass man das auch... Das ist ja das, was so ein bisschen gefehlt hat. Man hat gesagt, die Frauen werden integriert, können um Titel kämpfen, aber nie gab es da was. Und dass jetzt halt eine Frau dann halt den Titel hält, finde ich cool.
Ich finde, Anita war eine der MVPs von dem Wochenende. Alles, was sie gemacht hat, war gut. Die Matches bei Femme Fatale waren gut. Das Shotgun-Title-Match war gut. Das Match, was sie gegen Nenders hatte, war gut. Also, die hat hier echt... Und die ist halt... Also, ich glaube, so over wie sie war fast niemand an dem Wochenende.
Stimmt. Nee, finde ich auch.
Das muss man ehrlich sagen. Du hast ja jetzt übrigens eine sehr smoothe Überleitung gemacht, weil damit sind wir jetzt quasi schon mittendrin in den Nicht-Tournament-Matches von den.
Yes.
Deswegen das hast du sehr gut gemacht. Und ja, wo wir auch gerade beim Shotgun-Title sind, da müssen wir dann quasi zu Tag 1 zurückspringen.
Genau, müssen wir leider, ne? Genau, der Main-Event war ja, wie angekündigt, das Triple Threat-Match, der Freeway-Dance. Um den Shotgun-Titel Levaniel gegen Ahura gegen Matt Cardona. Ja, wo fangen wir da an?
Wo fangen wir da an? Wir haben ja gerade schon gesagt, uns hat ja das Match von Levaniel gegen Anita Vaughn gut gefallen.
Mhm. Das hier nicht.
Ganz ehrlich, ich hätte es lieber. Anita gegen Levaniel hier als Main Event Vortrag 1. Ich meine, ging natürlich nicht, weil es wurde ja aufgebaut durch Femme Fatale, aber das war das deutlich bessere Match. Ahura und Levaniel haben mir leid getan in dem Match, sag ich ganz ehrlich.
Absolut. War das fast schon Arbeitsverweigerung?
Also das war die schlechteste Performance von dem Fly-In, seitdem ich zur WXW gehe, die ich gesehen habe, und ich gehe seit 2016 zur WXW, seit diesem Match von Ken Shamrock gegen Veit Müller bei Superstars of Wrestling 2019.
Würde ich absolut zustimmen.
Also das war wirklich so, die Promo war schon, ich mache nur das Nötigste, und das Match war wirklich so, also, ich mache nur das Allernötigste.
Also ich habe mich bei der Promo erst gefreut, weil er halt gesagt hat, wenigstens den Namen der Promotion und den Namen des Titels gesagt. Ja. Statt einfach nur, I'm gonna win the title oder sowas.
Das stimmt.
Aber da hat es schon aufgehört, weil das war... generischer, also wenn du ChatGPT fragen würdest, ob er dir irgendwie eine generische Home-Location-Promo schreibt, hätte er es nicht schlechter machen können. Weil es war halt einfach so, ich bin hier angekommen, Deutschland ist scheiße, das Essen ist scheiße, die Leute sind scheiße, alle sind scheiße. So halt generisch as it gets. Halt so nicht mal, also gib dir wenigstens 1% halt Mühe und ja, in dem Match hat er auch nicht sonderlich was gerissen, ehrlich gesagt.
Ich mag den Begriff ja eigentlich nicht, aber Cardona an dem Abend, das war schon so das Klischee vom T-Shirt-Wrestler, ne?
Ja, voll.
Das war so, ja, ich komm da hin und kassiere 40 Euro für ein Foto und für alles andere nochmal zusätzlich und mach halt Money mit meinem Kram und mach halt mit dem wenigsten an Aufwand das meiste an Geld. Also, nicht falsch verstehen, ich gönne ihm das, dass er das Geld macht, nur, ich sag mal so, wenn er am Ende dann eine gute Performance abgeliefert hätte, dann hätte das auch anders ausgesehen, aber so sah das halt aus, so, ja, ich lass mich für alles gut bezahlen und mach dann nur das Nötigste und hau dann wieder ab. Das ist halt nicht so der gute Look.
Nee, das ist halt nicht so, er hat dann zwar irgendwie auf Social Media noch irgendwie Ahura und Levaniel ein bisschen overgebracht, hat sie auch getaggt, meint so, ja, bin viel rumgekommen, aber die Guys, die sind's halt. Wo ich mir so denke, wahrscheinlich sagst du das überall halt auch.
Ja.
Und selbst wenn's nicht so ist, dann ist es zwar ganz cool, aber ja, weiß halt nicht, ne? Also, dann auch, der ist halt ein geldgeiler Wichser halt einfach, also 40 Euro für ein 8x10 finde ich halt schon krass. Ich hab's dann erst gemacht, weil irgendwie Cardona zu sehen war doch cool. Ich hab mich dann irgendwie dann doch dafür geschämt, das dann zu tun. Vor allem dann nochmal für ein Foto in einer Location mit schlechtem Licht und so weiter auch nochmal 40 Euro zu nehmen. Finde ich halt irgendwie auch hart.
Vor allen Dingen, also bei allem Respekt, ja, aber er ist halt auch nur Matt Cardona. Also ja. Ich war ja 2023 bei einer Southern Honor Show vor den SCI-Shows, ja. Mhm. Und da war auch jemand, der für ein Selfie, glaube ich, 40 oder 50 Dollar genommen hat. Wobei ich mir nicht mehr sicher bin, es kann auch sein, dass das 40 Dollar für ein Selfie war und 50 dann für ein unterschriebenes. Aber dieser jemand war Jake Roberts. Da sage ich halt, okay, der ist halt eine WWF-Legende und da kann ich das sogar noch nachvollziehen. Da haben die Leute auch trotzdem sich die Beine im Bauch gestanden. Und da muss man dann auch wieder sagen, das sind ja auch so Leute, die sonst auf so Conventions gehen. Und wenn du halt diese Convention-Preise siehst, da ist das halt fast schon wieder, ich sag jetzt mal, marktkonform. Aber ja. für Matt Cardona finde ich das schon, und bei so einem Festival, wo das auch eigentlich nicht üblich ist, finde ich das schon heftig.
Finde ich das auch, weißt du, zum Beispiel, also mal als Gegenbeispiel, bei der Noah-Show gab's ja, war ja Maru Fuji da, und da haben sie gesagt, ja auch irgendwie, ja, wenn ihr wollt, nach der Show gibt's noch so ein Meet and Greet halt mit Maru Fuji. Ich bin nicht hingegangen, ich habe aber von Leuten gehört, da hast du für ein Autogramm unterschriebenes und das Personal da hat ein Foto mit einer guten Kamera gemacht, was sie dir dann per E-Mail zugeschickt haben.
Cool.
Das hat 30 Euro gekostet.
Finde ich fair.
Also, finde ich fair, vor allem zum einen ist halt Maru Fuji, ne?
Genau.
Also auch eine Legende. Und du hast halt ein cooles Foto gemacht gekriegt, plus ein Autogramm.
Meet and Greet ist ja auch eine Leistung im Sinne von, da ist ein Zeiteinsatz und, ne? Das ist ja was anderes, als ich mache ein Foto mit meinem Handy.
Genau. Und von daher finde ich das auch okay. Und das war halt dann immer noch günstiger als Cardona. Und ich habe mit jemandem da gesprochen draußen nach dem Samstag, glaube ich. Der hat sich da Sachen unterschreiben lassen. So ein paar Wrestling-DVDs und sowas halt von der WWE. Mhm. Was ja auch an für sich okay ist. Darum geht's ja nicht. Der hat sich die einzeln unterschreiben lassen. Der hat da 160 Euro bei Cardona gelassen. Und da wollte er noch immer noch 40 für ein Foto haben. Und ich denke so, Alter.
Wahnsinn.
Was für ein geldgeiler Wichser halt. Und dann war halt, wie wir auch schon sagen, die Performance war dann halt auch noch nicht mal halt geil.
Maru Fuji hat ja abgeliefert in seinem Matchup, kann man ja nicht anders sagen.
Und das finde ich halt so, da bin ich auch an so einem Punkt. Oh gut, das war halt natürlich dann jetzt ja auch nicht von der WXW bezahlt, sondern es war ja Fanpage, das kann man ja auch offen so sagen, das wurde ja von der WXW auch gesagt. Also von Dan dann halt, glaube ich. Von daher darf man das ja auch so offen sagen, ist ja kein Geheimnis an und für sich. Ich glaube, die WXW ist ganz froh, dass er dafür nicht selber bezahlt hat, weil A ist halt, was man so hört, wohl viel Geld gewesen sein soll und B halt die Performance dafür kacke war. Aber selbst wenn die WXW jetzt dafür bezahlt hätte, glaube ich nicht, dass sie den nochmal gebuckt hätten. Nach sowas.
Da habe ich mit Morgan schon drüber geredet. Meinst du, er hat sich damit jetzt ein paar Brücken abgebrannt?
Also ich sag mal so, er ist ja jetzt in ein paar Wochen noch woanders in Deutschland. Das Booking wird es wohl nicht beeinflusst haben und da eventuelle zukünftige nicht. Aber auf einer größeren Bühne kann ich mir das schon vorstellen. Weil WXW ist ja jetzt auch keine kleine und unbekannte Promotion, die ja auch auf Thriller ausgestrahlt worden ist, dieses Wochenende alle Shows. Das heißt, das haben potenziell viele Leute gesehen, eventuell auch viele Leute eingeschaltet, weil Cardona auf der Card war.
Ja, du darfst ja auch nicht vergessen, Thriller ist halt auch die Heimat von GCW, wo er oft zu sehen ist. Und deswegen ist der Weg da ja kurz, weil wahrscheinlich viele auch ein Thriller-Abonnement haben wegen GCW oder vielleicht sogar auch manche wegen Revolver oder so und
also ich sag mal so, ob er sich jetzt dadurch Bookings vermiest hat, weiß ich nicht. Er hat aber auf jeden Fall auch keinen positiven Eindruck hinterlassen, overall.
Ich glaube halt eher, dass es so in die Richtung geht, wenn sich Leute überlegt haben, vielleicht book ich mal Matt Cardona, sagen sie danach vielleicht, lieber doch nicht.
Eher nicht. Oder zur Not fragt man dann vielleicht mal, wenn man da in Kontakt ist, vielleicht bei der WXW mal an, ja Leute, wie war's denn so mit dem oder sowas halt, ne? Und dass die WXW dann nicht sagt, buch den, ist dann halt klar, ne? Also, sehr, sehr große Enttäuschung tatsächlich, würde ich es belassen und auch einer der schwächsten Fly-Ins seit Ewigkeiten.
Also, dass ich mal den Gedanken haben würde, vielleicht ist ja das unterhaltsame Matt Cardona bei GCW doch schon wie Lloyd, das hätte ich auch nicht gedacht.
Ist richtig.
Und den hatte ich an dem Wochenende. Zumal Jimmy Lloyd war ja letztes Jahr auch schon da und der hat besser abgeliefert.
Auf jeden Fall.
Also das muss man sagen.
Aber Jimmy Lloyd hat man natürlich auch nicht so krasse Erwartungen, sage ich jetzt mal. Aber ich war hart enttäuscht auf jeden Fall.
Ich glaube tatsächlich, dass das manchmal ein Plus für Jimmy Lloyd ist, dass ihn alle immer unterschätzen und nichts erwarten.
Das ist ein Plus für ihn auf jeden Fall. Für Cardona ist es leider kein Plus. Also das war halt Kacke. Also.
Wollen wir an dem Tag noch über das Pre-Show-Match reden? Ist nicht groß der Rede wert, ne?
Ah, es gab halt Anil Marik gegen Anil Marik. Ja, also Von Vertigo ist ja dieses, ist ja auch jetzt da gewesen. Den, ich finde den, ich finde den in Ordnung. Also, oder nicht schlecht, nicht mehr, nicht weniger, sagen wir es mal so.
Ja.
Aber das Office scheint den halt zu mögen und holt den halt hin und mal wieder für so kleinere Touren. Finde ich auch in Ordnung.
Man hat ja auch den Kontakt zu Smash Wrestling und genau. Man hat ja auch Psycho Mike, der schon oft da war, der auch ein Buddy von Von Vertigo ist. Und Von also, Vertigo, der auch viel da in der Region, auch in den USA unterwegs ist, auch in Neuengland und so.
Ja. Also das ist kein Mensch, der einem wehtut, sagen wir es mal so halt. Ne? Der ist halt
auf keinen Fall.
Ist ein solider, gescheiter Typ, sag ich jetzt mal. Ich glaube, mehr gibt es ja auch gar nicht so über den zu sagen.
Wann aber das Pre-Show-Match an Tag 2 besser?
Was war das nochmal? Ah, der Four-Way mit Hector.
Ja, den fand ich im Pre-Show-Match nicht schlecht.
Den fand ich auch gut. Dann würde ich auch sagen, springen wir mal in die Non-Tournament-Action von Tag 2.
Genau.
Auf das Storyline-Relevanteste würde ich da zum Schluss eingehen. Aus Gründen. Wobei also, als vorletztes dann...
Damit ihr dir nicht die Laune verderben willst, oder?
Ja, genau.
Okay.
Es gab ein cooles Singles-Match zwischen Bobby Guns und Hideki Suzuki.
Das stimmt. Das war zwar ein Random-Match, aber das war ein cooles Random-Match.
Ja, fand ich auch. Es passt natürlich auch, hat stilistisch sehr zusammengepasst halt, ne? Und hatte ich meinen Spaß mit tatsächlich.
Ja.
Es gab dann noch ein Match, was ich auch, das fand ich wirklich sehr gut. Ahura gegen Timothy Thatcher.
Das war vielleicht in der Halle, glaube ich, ein bisschen besser, weil ich fand's nett, aber das war jetzt nichts, wo ich gesagt habe, boah, mega super geil, weil ich auch immer finde, so, Ahura ist gut, aber der kommt auch viel über Charakter und so. Ich finde, das ist jetzt keiner der absoluten Top-Tier-Wrestler bei der WXB. Also vom Wrestler
Noch nicht. Ich könnte mir auch vorstellen, dass sie so langsam doch mit ihm Richtung Main Event gehen, weil er ja jetzt den Shotgun-Title auch nicht gewonnen hat.
Er strahlt halt auch viel aus.
Er strahlt viel aus, ne? Und so, dass man ihn so langsam so ein bisschen halt mehr gern, weil mit Kategorie hat jetzt nicht geklappt. Macht auch keinen Sinn mehr, jetzt irgendwie dann um einen Shotgun-Titel noch anzutreten, aber dass er dann irgendwie vielleicht so Richtung Main Event geht. Also nicht, dass er den Titel sofort gewinnt, aber dass er vielleicht da so in die Richtung so langsam geht, so in die höheren Card-Regionen. Und,
richtig.
Ich finde sowieso cool, also Thatcher hat sowieso halt sich gefühlt für alle hingelegt dieses Wochenende. Das halt, ist halt Thatcher, ne? Der will ja auch nicht so krass im Rampenlicht und sowas stehen, der macht halt dann. Einfach, der hat wahrscheinlich auch von sich aus gesagt, ich verliere halt einfach alle Matches. Er hat ja nicht alle verloren, aber halt die größeren, sag ich mal.
Da hatte ich eine ganz interessante Unterhaltung mit Marvin hier, mit dem Twitter-Stadio darüber, liebe Grüße an der Stelle, der gesagt hat, er fand das ein bisschen enttäuschend, dass Thatcher halt für viele aus der Hook war und dann verliert er so viel.
Ja, kann ich verstehen irgendwie.
Kann ich auch in gewisser Weise, auch hier muss ich sagen, das war so ein bisschen, wo ich gedacht habe, okay. Ich meine, wenn man mit Ahura mehr vorhat, kann ich das verstehen. Beim Erstrundenmatch sehe ich das deswegen noch ein bisschen anders, weil das zwei der größeren Teams waren und insofern einer muss dann halt verlieren, in Ordnung.
Ja.
Aber ja, auf der anderen Seite, wie du sagst, es spricht auf jeden Fall für Thatcher als Person.
Ja, also ich glaube, dass Thatcher ist ja auch jemand, der auch sehr, sehr selbstlos ist. Wahrscheinlich hat er sich auch gedacht, ja, wer weiß, wann ich wieder hier bin, das klappt ja mit dem Skeleton, das ist ja auch das erste Mal jetzt seit 5 Jahren oder so gewesen, dass er da war. Und
seit 4,5, genau, das war das erste Mal seit Karat 2020.
Stimmt. Und dass er dann halt sagt, okay, ne, warum soll ich jetzt hier halt, dann helfe ich lieber noch ein paar Leute overzubringen, finde ich auch in Ordnung halt soweit.
Mhm.
Und seinen großen Moment hatte er dann schon noch am Sonntag.
Und, das ist richtig.
Dann gab's, machen wir das jetzt erst, bevor wir auf die Titelmatches eingehen. Es gab dann das angeteaste Match von Robin Christopher Vorwerk gegen Maggot.
Zieh mal das Pflaster direkt ab.
Ja, zieh mal das Pflaster direkt ab. Ich finde, das Match war eigentlich schon fast ein False Advertisement. Weil wir wurden dem ein bisschen beraubt, was uns versprochen wurde. Nämlich, dass wir sehen, wie Christopher Robin auf die Fresse kriegt. Weil das ist ja das, was wir eigentlich sehen wollen. Wie halt Robin Christopher von Maggot verprügelt wird.
Das war das größte Lowlight vom ganzen Wochenende.
Bei far, ne? Also, da brauchen wir gar nicht drüber reden.
Ich hab alles daran gehasst.
Alles. Ja, weil man hat es ja eigentlich auch gut aufgefallen, weil man so über dieses Wochenende so auch so ein paar so, ich sag mal so, Trainingsmontagen gezeigt hat, wie sich Robin Christopher so vorbereitet hat, hat mit Anil Marik trainiert und so weiter. Halt so fast schon so eine Rocky-Montage. Hat nur noch Eye of the Tiger quasi gefehlt. Und dann war das halt nach 2 Minuten vorbei hat nämlich in der DQ geendet, weil Baby Allison gegen Maggot geturnt ist. Was zur verfickten Hölle?
Ohne Scheiß, Alter. Das war WCW 2000 Russo Booking.
Ja, aber vom Allerfeinsten. Also
allein schon dieses, was sich auch dann im Nachhinein unglaublich aufgeregt hat, dieses, ja, man zeigt noch dieses Video, wie irgendwie Baby Allison die anderen von High Performer irgendwie in diesem Raum einsperrt.
Ja.
Wo du dir schon denkst, so, ja, das ist genauso wie, wenn Leute in irgendeinen Shark Cage gesperrt werden, damit sie nicht eingreifen können, dann werden sie auf jeden Fall eingreifen.
Ja, genau.
So, das ist schon so ein Trope, wo ich sag, boah, nee. Dann mit dem Match halt, und dann dieser Turn von Baby Allison, und das wurde ja später am Wochenende auch noch erklärt, und das ist auch das Problem.
Also erklärt, ne?
Ja, mit allem, wie sie irgendwie versucht haben, das verständlicher zu machen, haben sie es immer schlimmer gemacht. Weil dann hat er vorweg gesagt, ja, das war die ganze Zeit der Plan.
Ja. Und jetzt tun sie so, als ob der Swerve so von Anfang an ja, komm, er hört auf. Nee, also, nee.
Hier, der gute Marcel Dura, der Promoter von Fury All Women's Pro Wrestling, liebe Grüße an der Stelle, hat bei Just Bring It gesagt, ja, das ist so der laziest way, so der bequemste Weg, irgendwas dann aufzulösen. Das ist so, wie wenn so ein Autor sagt, ja, war alles nur ein Traum.
Ja, genau. Ja, also das war Katastrophe so halt auch. Und ja, vor allem, wie geht's jetzt weiter? Das sollte ja eigentlich der Payoff sein für Maggot und dann halt das Ende der Fehde. Aber, also was, ja, also klar, Maggot gegen Allison wahrscheinlich, aber
ich befürchte,
brauchen wir das? Hat danach irgendwas geschrien?
Vor allen Dingen, de facto, was waren denn jetzt die letzten Monate wert? Wir sind jetzt wieder genau da, wo wir vor 3-4 Monaten waren.
Ja, richtig. Und der wievielte Turn von Allison ist das? Der dritte?
Und ich befürchte, das war noch nicht der letzte. Ich glaube, es gibt noch einen finalen Turn zu Maggot zurück.
Also, Baby Allison, deutsche Big Show, ja? Ja. So, boah, nee. Und vor allem ist ja auch dieses, das haben sie bei Straight Wrestling gesagt, liebe Grüße an der Stelle. Liebe
Grüße.
Das macht ja auch keinen Sinn, weil man hat uns ja von Anfang an verkauft, oder nicht verkauft, sondern, also, Allison und Maggot sind ja im realen Leben auch ein Paar. Ja. Und das ist ja auch in den Shows ganz klar so kommuniziert worden, dass das ja so ist.
Ja.
Das heißt, also wie funktioniert das denn jetzt? Weil die sind ja immer noch ein Paar. Aber sie ist jetzt gegen ihn geturnt und also nee, also das war
auch das Problem ist hier auch, das einzig Positive über lange Zeit bei den Hype-Formern war, dass es eine Charakterschärfung für Allison war, die sich dem entgegengestellt hat und gesagt hat, mal vorweg, du bist total der Lutscher. Du sagst dir die ganze Zeit irgendwas von High Performer, aber wir gewinnen alle nicht und so, ne? Wo man gesagt hat, oh cool, Baby Allison behauptet sich als eine der wenigen und sagt dem mal die Meinung, ne? Das ist ja halt auch alles futsch.
Ja, genau, es ist auch alles für die Katze halt, ne? Also, ja, das ist halt, also wirklich. Das war absolut, würde ich auch sagen, also noch schlimmer als der Main Event von Tag 1, das war das absolute Lowlight des Wochenendes.
Ja, bei Main Event von Tag 1, da kannst du wenigstens doch sagen, okay, wenigstens hat Cardona nicht gewonnen.
Ja, und er hat sich quasi vergessen zu sagen, er hat sich pinnen lassen. Er hat wenigstens den Fall eingesteckt.
Genau. Also selbst da würde ich noch mehr Positives drin sehen als hier drin.
Ja, da gibt es nämlich gar nichts Positives an der Sache. Das war einfach Müll. Also,
das einzige Positive hier dran war, dass es nicht lange ging.
Ja, das ist richtig, aber ich habe mich schon halt gefreut darauf, dass Vorwerk halt so ein bisschen auf die Fresse kriegt, ein bisschen von Maggot durch die Gegend getrieben wird und sowas. Das haben wir halt alles nicht gekriegt.
Und ja, was wir noch gar nicht gesagt haben, ist, was war es natürlich auch wieder, weil es war ja vorher so, oh ja, wenn Maggot verliert, muss er die WXW verlassen. Er hat natürlich durch die Q gewonnen. Das heißt also, man hat den Cheap Way Out gewählt.
Stimmt. Ja, hat man so nochmal im Gang. Ja, stimmt. Aber, ja, nee. Okay, reden wir über andere Sachen.
Ja, bitte.
Reden wir über Mike D., der sich wieder umbringt. Denn wir haben einen neuen European Champion. Mike D hat Aigle LeBlanc besiegt um den European Title. Ich fand das Match trotzdem, es war natürlich wieder ein klassisches Mike D-Ding, ich fand's trotzdem ganz cool.
Das ist so eine Art von Match, die löst nichts mehr in mir aus. Also weder groß positiv noch negativ. Das ist ja wrestlerisch alles nicht schlecht, aber das ist einfach so, ja, ne? Habe ich jetzt auch schon des Öfteren gesehen und
ist richtig.
Das hier war, das hier war auch überhaupt nicht, das war wirklich so, Ed O'Blanc und Mike D, das Match hätte ich dir schreiben können, spulen halt ihr Standardprogramm an und fertig ist. Aber das dann halt über fast 16 Minuten.
Vor allem, das ist, glaube ich, ja schon das dritte Match von denen gewesen.
Ja.
Und es ist halt das Gleiche, ne? Also, klar. Das auf jeden Fall. Ich fand's in Ordnung, ich fand's jetzt nicht schlecht, aber das, was du sagst, stimmt natürlich absolut. Da brauchen wir uns nicht drüber unterhalten, das ist zu 100% richtig. Wir haben jetzt aber auch einen neuen Champion. Engelbrock hat den Titel verloren. Er ist ja der erste Champion gewesen. Und, mal gucken, was so geht. Es gibt ja auch Gerüchte, dass Engelbrock vielleicht wieder für eine längere Zeit nach Japan geht.
Würde ich ihm gönnen.
Würde ich ihm auch gönnen. Braucht aber mal unbedingt neue Gear, weil diese Adlerköpfe da beim Entrance, die sind schon total abgenutzt. ich sag mal so, dass die WXW Mike D früher oder später zu irgendeinem Champion macht, das war klar?
Ja.
Und da bietet sich der European Title an. Ich würde auch ganz kurz, weil es zusammenpasst, auf das Match von Tag 3 springen.
Ich muss ganz ehrlich sagen, das war in meinen Augen klar das beste Mike D-Match von dem Wochenende.
Auf jeden Fall. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund, weil es halt 3 Stufen unter dem war, was es sonst ist. Also
ja, vor allen Dingen, es war auch einfach mal nicht so ein. Oft sind die Mike D-Matches ja vollkommen zusammenhanglos auch.
Ja.
Also einfach so ohne jedes. Und hier hattest du ja eine Story, die Story von Mike D und Nick Schreier, die ein Team sind, wo es dann jetzt auch so ein bisschen Verwerfung gab. Und Mike D gesagt hat, ja, dann tret mal gegen mich an und so.
Ja.
Das hatte ja einen Hintergrund. Da hat man auch mal ein bisschen eine andere Seite von Mike D gesehen, finde ich. Auch teilweise, was so Mimik und Gestik im Match anging, wo man so denkt, wird er jetzt heelischer und so. Das war auch, hat auch die perfekte Länge. Es war wirklich ein guter, also es gab ja noch ein Pre-Show-Match, ne, aber es war wirklich ein guter, richtiger Opener von dieser Show, wie ich finde.
Hatte ich auch. Definitiv.
Hat mir tatsächlich gut gefallen. Also solche Mike D-Matches gerne mehr davon.
Ja, weil wir jetzt waren ein bisschen runtergefahren, dann auch ein bisschen angepasst auf das, was Nick Schreier und so ist, und finde ich super. Also fand ich auch sehr gut. Springen wir aber gerade nochmal zu Tag 2 zurück. Weil da gab es ja dann noch den großen Main Event, das große Unified Title Match, ebenfalls ein Freeway Match. Also ich mag es eigentlich, wie der Main Event von jedem der 3 Tage ein Freeway war.
Stimmt.
Und hier ging es halt um den Unified Title. Der Champion Lawrence Roman verteidigt gegen Robert Dreisker und Peter Tichani. Wie fandest du das Match denn?
Also erstmal, ich verstehe immer noch nicht, warum das ein Triple Threat sein musste.
Ja.
Also das stört mich auch immer noch. Und ich finde auch das Match war ja nicht schlecht. Das war auch auf jeden Fall besser als das von Tag 1. Ja, das Main Event. Aber ich fand das irgendwie wahnsinnig unspektakulär. Und auch der Moment, wo Tihani dann Champion wurde, ich meine, das habe ich ja nicht live gesehen, aber ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass das die krasse Reaktion gezogen hat. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, Tihani ist ja auch nicht als Face-Champion geworden, ist ja Heel-Champion geworden. Klar. Aber es hat auch nicht diese ich reg mich super auf Reaktion gezogen, sondern es war halt irgendwie so, ja. Also ich finde, das war einfach ein bisschen lahm, ist ein böses Wort, aber
es war halt es war halt unspektakulär, das stimmt schon. Ich fand's halt okay, weil sich dann auch die Eingriffe von den High-Performern relativ in Grenzen gehalten haben.
Das stimmt, da hätte ich auch mit Schlimmerem gerechnet.
Ali Marek hat auch einen sehr unnötigen, aber sehr bösen Bump von Dreisker in die Schülerei kassiert.
Ja.
Also sah krass aus und weiß auch nicht, ob der jetzt irgendwie so nötig war, weil das hat definitiv wehgetan. Ist auch so, ist Dreisker jetzt Heel oder ist er jetzt Face?
Ich glaube, das weiß er selber nicht.
Also eigentlich soll er ja, glaube ich, auch von der Promo, wie er sich ins Match gepackt hat, sollte er ja schon Heel sein, aber wrestlerisch hat er ja dann ja eher Face gewrestelt. Ich meine, gut.
Die Reaktionen sind teilweise auch eher Face.
Auch eher Face. Klar, er hat halt Anin Marek natürlich dann weggeslampt, aber das kannst du immer noch darauf schieben. Nee, er hat Anin Marek vielleicht nicht so attackiert, weil er halt Face ist, sondern es gibt ja die Geschichte auch zwischen ihm und Anin Marek und man kann es eher darauf dann schieben, sage ich mal.
Ja, vor allen Dingen, Anin Marek ist ja selber hier, also das wäre, sollte dem ja nicht mal entgegenstehen, ne?
Eben. Und von daher, ja, hängt halt Dreisker so ein bisschen in der Luft, so ein bisschen rando halt, keine Ahnung. Ja, aber Tihani ist Champion. Das war auch bitter nötig. Also jetzt war wirklich die letzte Möglichkeit, das zu machen.
Jetzt war auch die letzte Möglichkeit, das für High-Performer zu machen.
Ja, also die haben ja abseits davon auch eigentlich nichts gewonnen. Ne? Also das ist immer noch eine Dulli-Truppe. Jetzt ist zwar Peter als World Champ da. Und ja, da gab es ja dann noch quasi das Segment dann am Sonntag, wo er dann auch BBS den Oscar gekriegt hat. Da gab es dann halt ein Match zwischen Tihani und in Anführungszeichen Ilya Bloom. Ich muss sagen, ich bin drauf reingefallen im ersten Moment. Ich hab's nicht gecheckt.
Ich hab's gecheckt, aber erst so nach dem zweiten, dritten Mal hinsehen, wo ich mir gedacht habe, okay, nee, die Statur, die passt nicht ganz.
Ja, und dann war's ja. Halt der Fake Ilya Bloom. Das war dann auch.
Genau, ja, da meinte auch jemand neben mir, ja, da kommt jetzt der richtige Ilya Bloom. Und dann so, ja, okay, dann habe ich das doch richtig verstanden, dass das ja. Nicht der richtige ist.
Und also ich mag diesen Aufbau für Tihani Bloom, der gefällt mir sehr tatsächlich.
Ja, auch.
Auch was man aus Ilya Bloom halt macht, der hat sich wirklich, wirklich sehr, sehr gut entwickelt. Das gefällt mir richtig gut.
Absolut. Der ist auch ein toller Charakter geworden, muss man sagen.
Also voll.
Nach dem Sieg von, nicht Titelgewinn, aber nach dem Sieg von Tihani beim Shotgun to the Top, wo er da schreiend hingerannt ist. Nein, nein! Und so. Das war schauspielerisch schon super.
Ich war auch super. Also ich finde, er hat sich zu einem echt guten Babyface entwickelt.
Ja.
Und, auch der gute Counterpart einfach, das hat auch gut Klick gemacht, einfach, das gefällt mir einfach richtig gut und ich freue mich da auch drauf auf diese Fehde, die jetzt ansteht. Vielleicht kriegen wir das Match sogar schon bei der Anniversary.
Was ich halt finde, man hat mit diesem Triple Threat vor allen Dingen auch, man hat sich irgendwie in so eine Sackgasse gebuckt, weil ich find's, auf der einen Seite hast du recht, wurde Zeit, dass Peter Champion wird. Auf der anderen Seite war der Run von Lawrence schon underwhelming.
Ja, irgendwie schon. Also, ich will nicht sagen, er war ein Übergangs-Champion, weil das klingt irgendwie zu negativ. Aber, ja, viel mehr war es ja jetzt auch nicht, ne? Halt, also, irgendwie.
Ich meine, überleg mal, der hatte de facto doch nur ein, ja, er hatte zwei Titelverteidigungen, aber die gegen Adel Marek in Bielefeld, ne, weiß ich nicht.
Ja.
Aber eigentlich hatte der so richtig nur die Trevor Lee-Titelverteidigung bei Shotgun.
Ja, eigentlich ja. Also hatte er im Prinzip auch keine. Er hatte keine Storyline um den Titel eigentlich. Sondern das ist jetzt da, wo er den verloren hat, ist die erste halt gewesen.
Genau.
Und ja, es ist schon ein bisschen underwhelming. Ich finde es nicht so schlimm, weil das irgendwie okay ist für einen Charakter wie Lawrence Roman. Aber ich verstehe schon, was du meinst. Man hätte natürlich mehr daraus machen können. Man hätte es auch länger ziehen können. Es hätte jetzt ja auch nichts dagegen gesprochen, wenn man gesagt hätte, 30er kriegt jetzt sein Rematch hier halt bei der Show. Und dann gibt es halt das Tihani-Match bei der Anniversary zum Beispiel.
Ich finde es halt im Kontext ein bisschen schwierig, weil, guck mal, Lawrence war in der letzten Zeit wirklich der wichtigste Mann. Der gewinnt Karat, ja. Der holt sich dann den Titel auf diese Art und Weise und dann ist der Titel halt so schnell wieder weg. Das finde ich ein bisschen schwierig.
Das stimmt. Ja, ist irgendwie blöd und ich weiß auch nicht, wie es jetzt mit Lowry weitergeht, weil irgendwie Einzelfehde jetzt ohne Titel gegen 30er sehe ich irgendwie auch nicht.
Ja.
Deswegen.
Schwierig.
Ja, I don't know.
Ich könnte mir halt vorstellen, dass es irgendwie High Performer gegen Lawrence Roman, Ilya Bloom und X in der Käfigschlacht geben wird.
Ja, okay, das macht Sinn. Ja, sehe ich auch. Mit Face Robert Dreisker dann wahrscheinlich.
Zum Beispiel, ja.
Ja, okay, das könnte ich mir vorstellen. Stimmt. Aber da warten wir mal ab. So, wir hatten noch ein bisschen Non-Tournament-Action am Sonntag. Wir hatten Hector Invictus gegen Engel Block. War halt okay, ist jetzt aber auch nicht so krass erwähnenswert, meiner Meinung nach. Dann
war ein anständiges Match.
Ja. Dann hat sie noch das High-Performer-Match da halt gegen Axel Fox, LSG und Von Vertigo, ja, im Prinzip auch egal. Hat es halt noch ein Squash von Dreisker gegen Aeron.
Ich muss aber sagen, für so Leute wie Aeron oder Axel Fox freut es mich halt, dass die mal so eine Luft schnuppern dürfen.
Ja, klar, also auf jeden
Fall. Bei Aeron ist es ja auch noch so, dass Dreisker ja auch sein Trainer ist und so, das finde ich halt schon ganz cool.
Ja, also auf jeden Fall finde ich auch fein, das geht halt klar. Die müssen ja auch irgendwie Erfahrung sammeln und halt Luft schnuppern und sowas, und das geht halt dann nur mit sowas, ne?
Hat halt auch alles nicht wehgetan, war alles kurz, deswegen.
30er gegen eine Minute, Und das High-Performer-Ding, das Six-Man, das ging
sechs
Minuten. Also ist ja alles fein. Du musst ja auch, der Sonntag ist ja, du hast ja sogar im Gegensatz zum Karat sogar noch ein Match weniger, weil es ja keine Halbfinales gab. Das heißt, du musst ja eh, hast ja eh genug Zeit und kannst halt Sachen füllen. Und wenn man dann da halt mal irgendwie sowas Kleines dazwischen füllt, anstatt irgendwie so ein random 20-Minuten-Match, ist mir das auch lieber, wenn ich ehrlich bin. No. Und auf das besondere Match gehe ich gleich nochmal ein. Dann hatten wir noch ein cooles Matchup kurz vor Ende von Fuminori Abe gegen Matt Doc Conley. Das fand ich sehr cool. Da habe ich mich über die Einsetzung schon sehr gefreut. Das fand ich aber auch sehr nice. Auch ein bisschen Gebrawle und sowas halt. Hat mir gefallen.
Ich hätte nicht gedacht, dass ich das Match mal live sehen würde, ehrlich gesagt.
Ich auch nicht. Aber, also war
cool. Hatte ich nicht auf meiner Bingo-Card.
Aber war cool.
Ich muss sagen, ich fand das absolut anständig für das, was es war. Morbo hatte das schon richtig gesagt. An ein, zwei Stellen war das ein bisschen unrund, weil ich auch das Gefühl hatte, Madlock war ein bisschen nervös.
Man muss ja auch sagen, das war jetzt sein erstes Mal in Europa überhaupt, also oder generell im Ausland.
Ja.
Also jetzt mal dann hier unfairerweise Nordamerika als eins gezählt. Aber war ja so sein komplettes Übersee, sein erstes Ding. Ich glaube schon, dass der nervös war. Man hat auch am Merch halt gemerkt, der ist ja auch einfach privat oder das, was man so mitkriegt, einfach das komplette Gegenteil von seinem Charakter.
Ja, sehr introvertiert.
Ja, und so ein bisschen so sehr zurückhaltend und sowas, weil man jetzt nicht glauben würde, was ja auch nicht schlimm ist, um Gottes Willen halt. Aber ich glaube, das hat ihm auch schon, das hat er auch so auf X und so geschrieben, das hat ihm schon viel bedeutet.
Ja.
Und dass natürlich auch ein bisschen die Nervosität dabei war, ist ja dann auch verständlich.
Weil aber das halt ging völlig in, war trotzdem ein nettes Match. Also.
Auf jeden Fall, war eine coole Ansetzung, also.
Ja.
Nices Ding. Mad Dog finde ich eh cool. Da kann ich mir auch vorstellen, dass wir den sicherlich nochmal sehen.
Glaube ich auch.
Und vielleicht sogar im Karat.
Dann kommen wieder ganz viele und sagen, wer ist das?
Ja, also
ich würd mich freuen, aber wenn ich immer so manchmal höre, wenn ich so Leute vorschlage und dann Leute sagen, nee, der ist nicht groß fürs Karat, den kennt keiner.
Und ja, aber...
Aber das sind dann so teilweise bei so Leuten wie Alec Price oder so, wo ich mir so denke, so, was?
Ja. Ja, weiß ich halt nicht. Also ich meine, ein Shire war vorher auch, den kannte keiner, bevor er zur WXW kam und jetzt lieben den halt alle, also.
Als Shire das erste Mal bei der WXW war, kannte den gefühlt keiner außer mir. Und ich habe allen erzählt.
Das ist wahrscheinlich unübertrieben, wahrscheinlich so, also du und Felix Kohlenberg wahrscheinlich.
Und ich habe zu allen gesagt, Da kann ich mich doch dran erinnern, als wäre es gestern gewesen. Tech Festival 2022. Da war ich hier bei Jaman, bei der Dönerbude, und hab mir da so eine Salattasche geholt. Und da war ein Mann neben mir, wo ich zu dem Zeitpunkt noch nicht wusste, wer das ist. Und der hat mich gefragt, so ein bisschen Scratch gekommen, hat gemeint, auf wen soll ich am meisten achten? Dann habe ich gemeint, hör mal, achte auf Thomas Shire, das ist ein richtig guter Wrestler. Dann meinte er, wie wrestelt der denn so? Gesagt, ja, so ein bisschen so All Japan-mäßig, aber auch, der hat halt auch schon Matches mit Daniel Maccabi und ist halt ein technischer, aber auch so ein Hostile-Wrestler. Und meinte so, ja, cool. Und dieser jemand war der gute Thorsten vom Just Ringin' Podcast. Liebe Grüße an der Stelle, wo ich dann später alles rausgefunden habe, wer es überhaupt war. Damals noch beim Koschinken-Podcast gewesen. Und ja, das war unsere erste Begegnung. Da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern.
Ah, krass.
Ja.
Ja, und deswegen halt, ich meine, man muss das ja auch mal, was WXW ja auch immer früher gut gemacht hat, die haben halt auch mal so unbekannte Leute genommen und die halt einfach dann zu größeren Namen gemacht. Also sowas wie ein Shire. Ich würde schon sagen, dass ein Shire deutlich overer und deutlich mehr Bekannter gekriegt hat, dadurch, dass er halt mal bei WXW war.
Ja, zumal Shire ist ja eh so ein Shire ist ja eh so ein Exot, weil wenn du bei dem in die Vita guckst, tritt er fast nur auf bei sich in der Region in St. Louis und halt bei der WXW.
Ja. Ja, und Manders hat es ja auch geschrieben, der hat es getwittert dann so, ja, Leute, bookt mal mehr Shire, bookt auch uns gerne als Team halt, also dann halt auch in den USA und so. Also wenn das übrigens, da rüberschwappt, wäre geil.
Genau, also übrigens an der Stelle kurz, das wurde jetzt in der Zwischenzeit auch announced, Thomas Shire, Heimatpromotion vor dem ist ja St. Louis Anarchy. Und ich fand sowieso lustig, wie viel St. Louis Anarchy wir an dem Wochenende hatten, weil Connolly und Mander sind da ja auch zusammen Leute.
Da gab es ja das eine Dokula-Match von denen, ne?
Genau. Und Shire hat ja inzwischen endlich diesen Titel errungen, den er quasi immer wollte, den Gateway Heritage Championship. Den er wieder übrigens, da schließt sich wieder der Kreis, nach einer Rekordregentschaft von Derek Deal gewonnen hat, der ja auch schon bei der WXW war.
Ja.
Der nächste Herausforderer bei der nächsten Show um den Titel ist Madness. Also da gibt's Shia gegen Madness im Singles-Match.
Ja, das habe ich gesehen. Das finde ich cool. Ist das nicht der Titel, wo der Champion auch irgendwie dann so eine Stipulation wählt, die dann bleibt oder so?
Das ist tatsächlich eine gute Frage. Aber ich bin mir gerade nicht sicher, ist das nicht der andere Titel von dem? Weil der Gateway ist ja der Haupttitel.
Jeremy White hatte mal den einen Titel, der hat ihn irgendwie immer unter Pure Roots verteidigt oder so. Vielleicht verwechsel ich den Titel aber auch gerade.
Das war aber auf jeden Fall auch der Gateway Heritage Title. Der war immer unter Pure Roots, das stimmt, ich gucke mal eben nach. Weil ich glaube, waren das denn normale Matches oder war das immer mit einer. Es kann trotzdem sein, dass das so ist oder dass das so ein Mantra ist, aber Derek hat die auf jeden Fall immer in normalen Singles-Matches verteilt.
Vielleicht war das auch früher so und man hat das geändert.
Genau.
Oder so. Das kann natürlich auch sein.
Ja, genau.
Okay. Ja, das habe ich gesehen, finde ich cool. Ich glaube, über Shia reden wir gleich noch ein bisschen was. Wir haben noch ein, wenn ich mich jetzt nicht vertue, noch ein Match, was quasi Non-Tournament ist und zwar auch eins der großen Highlights an dem Wochenende, zumindest für mich. Das übliche Lucha-Flippy-Floppy-Match, obwohl da gar nicht so viel Lucha-Flippy-Floppy war. Die Los Desperados in der Vollmontur, also Ares, Gringo Loco und Latico, also der Bondage Bane, gegen Hideki Suzuki, Timothy Thatcher und Shigehiro Irie. Mega geil.
Zweitbestes Match vom Wochenende, in meinen Augen.
Würde ich mitgehen.
Ich habe nur eins, was ich noch besser fand, aber das war wirklich. Vor allen Dingen, das war die perfekte Mischung aus, wie du das schon sagst, dem üblichen Match, was man an Tag 3 hat,
ja,
aber mit Comedy-Elementen drin, die man so vorher kaum erlebt hat.
Es war halt ein geiler Twist, weil du rechnest ja mit so einem Matches, obwohl das eigentlich ja meistens eher ein Karat-Ding ist, aber du kennst diese Matches, aber auch wenn sie geil sind, laufen sie ja immer nach einem ähnlichen Schema ab. Und hier hat man halt mal einen neuen Twist halt reingebracht.
Ich finde sowieso, so in der jüngeren Vergangenheit ist bei manchen, glaube ich, so ein Gewöhnungseffekt bei ihm eingetreten und manche appreciaten ihn nicht so sehr, wie er es verdient hätte, aber dieses Wochenende hat man wieder gezeigt, unglaublich gut Shigehiro Irie ist und vor allem, wie vielseitig er ist.
Das wollte ich gerade sagen, wie vielseitig er einfach ist. Der ist ja auch in Comedy-Matches hervorragend, ne? Also,
Der ist ja auch schauspielerisch großartig.
Ja, also fantastisch. Also auch wie er dann quasi den Maki Ito-Spot gemacht hat und dann geheult. Also, aber der Man für mich in dem Match war tatsächlich Thatcher.
Ja.
Durch eine Impression, weil er halt den Ärzten gespielt hat die ganze Zeit. Halt, die Leute auch mal irgendwie eine geklatscht hat oder sowas, weil sie halt richtig machen sollen oder sowas. Halt, da gab es ja noch diese Osaka Pro-Spots mit den Hip-Tosses und sowas halt. Und mit dem Sprung und dem Schuh zu binden und sowas halt. Ich hab mich bepisst. Ich hab noch nie oder selten so ein lustiges Match gesehen, live.
Ich find lustig, wie du gesagt hast, Timothy Thatcher hat den Ärzten gespielt. Ich glaube, er war einfach er selbst.
Ja, genau, er war einfach er selbst. Aber wenn Tim Thatcher der lustigste Mensch in diesem Match ist, ne? Großartig. Also ich hatte eine Menge Spaß damit tatsächlich.
Ich fand's auch unglaublich unterhaltsam.
Mega unterhaltsam. Gutes, geiles Ding. Und, ist auch, glaube ich, ein guter Abschluss dann jetzt für die Nicht-Turnier-Matches, würde ich sagen.
Und ja, dann hat übrigens an Tag 3 auch noch ein Pre-Show-Match. Big Bucks gegen Lycos Gym. Fand ich tatsächlich auch ganz gut. Lycos Gym vielleicht in so einem Pre-Show-Match ein bisschen verschwendet. Aber
ja, stimmt.
War trotzdem auch in den 7 Minuten war ein cooles Ding so als Pre-Show-Match. War auch, glaube ich, das Beste von den Pre-Show-Matches, würde ich sagen.
Ja, würde ich auch sagen. Ja, gut, hat es auch Lycos-Gym, die natürlich auch ein gutes Team sind, ne? Ja, ein bisschen wasted. Die hättest du ja theoretisch auch zum Beispiel, sag mal, in diese Six-Man irgendwie packen können oder sowas halt. Ist halt der voll ein bisschen geschuldet, ist ein bisschen schade, aber klar. Dann gab's das Turnier. Vielleicht mal so overall vorher, vielleicht so wie so zufrieden bist du so mit dem Turnier selber so halt, was sind da so deine Eindrücke, sag auch mal vielleicht, welche Matches du besonders hervorheben wollen würdest. Ich glaube, da brauchen wir nicht auf jedes Match einzeln eingehen, aber was sind so deine Gedanken so
gerne
dazu?
Also erstmal ein Match, was mir, glaube ich, besser gefallen hat als manchen anderen, wo ich auch die Zeit gar nicht so gemerkt habe und was für mich auch das beste Match an dem Wochenende war, war One Cut Manners und Thomas Shire gegen Hideki Suzuki und Timothy Thatcher aus der ersten Runde. Das fand ich wirklich sehr gut. Ich fand es auch persönlich noch ein bisschen besser, obwohl mir das auch sehr gut gefallen hat, als Manders und Shire gegen Abe und Irie, was ja viele besser gefunden haben, weil es auch kompakter war. Kann ich auch total verstehen, das kann man auch beliebig tauschen. Generell Shire und Manders waren die MVPs in meinen Augen an dem Wochenende. Absolut. Weil mir alle Matches gut gefallen haben. Mir hat auch das Finale sehr gut gefallen, auch wenn die da als erstes raus sind, aber ich hätte halt mit Youngblood nicht gerechnet, aber das war nee. Auch ein sehr schöner Feel-Good-Moment am Ende. Generell würde ich sagen, an Tag 1 hatten wir einige gute Matches von den Turnier-Matches. Mir hat auch Abe und Irie gegen Fighting Spirit, also Bobby Guns und Stephanie Mays gut gefallen. Mir hat Los Desperados gegen Daikos Jim als so Flippy-Match oder mehr so Spotty-Match gut gefallen. Ich fand KXS versus Dulnik und Hector ist halt so zwei der größten eigenen Teams, war auch ein gut gewählter Opener. Youngblood gegen Ilya Bloom und LSG, war ja klar, dass Ilya und LSG nur so zum Auffüllen dabei sind, war aber auch nicht schlecht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand High Performer gegen Walter Hughes nicht so schlecht wie manch anderer. Also, nicht missverstehen, ich fand es nicht gut. Aber für das, was es war, in der Länge, White Cuties waren over, das war jetzt okay. Also.
Es hat halt genau seinen Zweck erfüllt.
Und deswegen war das auch an Tag 1 so schade, weil eigentlich Turnier-Action hat mir gut gefallen. Und dann kam halt das Main-Event. Das hat halt für mich wirklich um einen Punkt runtergezogen, die ganze Show. Das war ein bisschen schade, weil die Tournament-Action. Ich fand zum Beispiel, also für mich, weil die Tournament-Action tatsächlich an Tag 2 am schwächsten.
Interessant.
Obwohl ich Menders und Shire gegen Abe und Irie ja auch recht gut fand. Aber zum Beispiel KXS und Los Desperados, das fand ich anständig, aber das hat bei mir nicht so hundertprozentig geklickt.
Ja, den Ziel auch bestimmt ein bisschen geschuldet.
Und bei Youngblood gegen High Performer, ich muss diesen High Performer-Stick nicht über 10 Minuten sehen. Und das war halt auch das Gute an Tag 1. Ich bin dann froh, dass Youngblood gewonnen hat, aber das hat mir nicht so viel gegeben. Das war nicht schlecht, das war kein Lowlight oder so, aber ich finde, das ist dann schon ein bisschen abgefallen. Und wie gesagt, Finale fand ich richtig gut gemacht. War auch das zweitbeste Match an dem Tag, nach halt diesem Queen Six-Man. Und hätte ich auch überhaupt nicht, also hätte ich gar nicht gekommen sehen, dass Youngblood da gewinnt.
Genau, ich finde auch, also von den, ich sag mal in Anführungszeichen, richtigen Teams, die drin waren, also von denen, die jetzt obvious nicht gewinnen, sowas wie Lea Bloom, LSG, Y2Cuties und sowas, sag mal, ist es das Team, wo ich es am wenigsten geglaubt hätte?
Absolut.
Und, wenn man so drüber nachdenkt, passt es aber halt. Also, ich hätte es von allen gut gefunden, ich hätte es auch bei Shire und Desire hätte es geil gefunden, weil die sind sowieso oft da, bei den Festivals sind die immer da und sowas halt, da gibt es ja eine kürzere Regentschaft bis Karat oder sowas halt und fliegt sie halt dann bei den Shows vorher ein bisschen, hätte man machen können durchaus. Du hättest auch mit, also bei KXS war es halt eine coole Story, weil die haben den Titel halt an Tag 1 gewonnen. Und da hat man natürlich schon so gemunkelt, okay, gehen sie all the way, machen sie halt wirklich das Finale halt.
Das hatte ich erwartet, muss ich ehrlich sagen.
Habe ich auch gedacht, hätte ich auch im Vorfeld gesagt, also vor dem Wochenende wäre das meine Prediction gewesen tatsächlich.
Ja.
Aber so ist es halt, so haben sie halt eine gute Rolle gespielt. Ne? Du gehst jetzt halt nicht mehr davon aus, sie verlieren im Finale und dann kommen halt Youngblood und gewinnen das Ding noch. Also ich finde es auch nicht, nicht schlecht oder sowas, dass Youngblood gewinnt, die sind halt eh da.
Ja.
Und zeigt dann auch, dass sie noch ein bisschen länger bleiben, dass die Exkursion noch nicht beendet ist. Oscar hat auch einen guten Sell-Job gemacht im Finale mit seinem Rücken. Matt Jackson wäre stolz.
Ja, das stimmt.
Und hat mir das Finale auch gefallen. So overall fand ich das Turnier auch gut. Mein Lieblingsmatch und für mich auch das beste Match des Wochenendes war tatsächlich dann das von dir angesprochene, also das andere Shire und Desire-Match, also das gegen Abe und Irie. Das fand ich super.
Das war auch echt gut.
Aber ich fand auch das Thatcher gegen Suzuki-Match fand ich gut. Wie du sagst, also Shire und Manders für mich auf jeden Fall die MVPs.
Ja.
Für mich auch das beste, also rein wrestlerisch oder von den Matches her das beste Team an dem Wochenende.
Also ich finde, die beiden waren so von den Teams und auch von den wrestlerischen Leistungen so die MVPs.
Ja.
Und dann hattest du noch so ein paar andere MVPs. Also wir haben ja gerade schon über Anita geredet.
Ja, definitiv.
Die auch alles, wer auch, über den haben wir gerade auch schon geredet, in gewisser Weise ein MVP war, war Idea Blue.
Ja, definitiv, weil er halt immer präsent war.
Genau, und auch stark weiter an seinem Charakter quasi gearbeitet hat.
Ja.
Das fand ich sehr gut. Also es gab schon einige, die da echt ein gutes Wochenende hatten.
Ja, finde ich auch. Definitiv. Ja, also ich würde auch sagen, overall war es wieder ein wirklich gutes Wochenende.
Ich würde halt sagen, es war ein Wochenende, wo man teilweise schon ein bisschen die Schwächen der WXW gesehen hat, aber auch ganz klar die Stärken.
Ja, definitiv.
Und wo, wie gesagt, mit Ausnahme der Extreme Party, mir im Ganzen die Nicht-Turniershows besser gefallen haben als die Turniershows, weil da halt ein paar Sachen waren, die mir nicht so gefallen haben. Stichwort Baby Allison Turn, Stichwort Main Event an Tag 1. Aber insgesamt war es schon ein cooles, waren schon coole Shows. War es ein cooles Wochenende. Und es gibt so ein paar Booking-Geschichten bei der WXW, wo ich sage, und auch so im Creative-Bereich, da könnten sie echt noch ein bisschen was besser machen.
Ja, aber das ist ja immer so. Also WXW hat immer mal so ein paar Sachen, wo du halt denkst, so WTF halt, ne, das ist halt immer so zwischendrin da mal so dabei.
Aber die machen auch Sachen richtig, Stichwort Idea Blume oder Nita Vaughn, ja, oder auch das Main Event war ja auch super gebookt, also, ja, also das Finale.
Definitiv. Von daher wieder ein sehr, sehr cooles, sehr, sehr cooles Wochenende. Und hat wieder echt Bock gemacht, auch wieder ein guter Homerun von der WXW hier einfach. Weiß nicht, war es besser als Karat? Ich würde sagen, dieses Jahr war es vergleichbar, war beides ungefähr auf dem gleich guten Level. Würde ich sagen.
Ich glaube, also von den Turniershows würde ich, glaube ich, Karat vorne. Also bei mir ist es zweiteilig. Die Turniershows waren beim Karat besser.
Ja, fair.
Die Nicht-Turniershows waren beim Tag Festival besser.
Das kann man so akzeptieren, definitiv. Ja, da würde ich zustimmen.
Ja.
Auf jeden Fall. Deswegen, so kann man sagen, beide Festivals ungefähr dieses Jahr auf dem gleichen Level.
Insgesamt hält sich das die Waage, wenn du das als Ganzes siehst, ja.
Genau. Ja, finde ich auch gut. Und jetzt ist ja auch erstmal ein bisschen Pause, glaube ich. Jetzt haben wir nächste Woche haben wir Bad Säckingen.
Ja.
Und dann ist erst im November wieder eine Show. Im 9.11. ist wieder Fan.
Genau. Ich gucke hier mal eben den. Genau, Fan ist er dann in Frankfurt. Aber dann haben wir ja auch wieder die Tour. Da haben wir ganz viele, dann haben wir unter anderem drei Shows innerhalb von drei Tagen. 15.11. Magdeburg, 16.11. Limbach-Oberfrohna, 17.11. Leipzig und dann am 23.11. Burgwoods in Hamburg. Dann haben wir wieder ein bisschen Pause und dann haben wir die Show, die wir, glaube ich, letztes Jahr nicht hatten, im Jahr davor und im Jahr davor, Borken, vor Anniversary. Dann ist am 21.12. Anniversary.
Genau. Und das ist wahrscheinlich auch der der Zeitpunkt, wo wir uns das nächste Mal wiedersehen werden.
Ja, das denke ich, das kann ich mir auch gut vorstellen. Karat ist ja auch nicht mehr so lange.
Das Monate. Ist richtig.
Und übrigens spannend, die WXW ist ja jetzt auch wieder in Münster. Nächstes Jahr im Januar. Da gab es ja schon mal Shows vor einigen Jahren, da sind sie dann. Und Obertraubling ist ja auch so eine Location, wo sie inzwischen regelmäßig sind, so ein bisschen wie Limbach oder wie Bad Säckingen auch. Finde ich übrigens sehr interessant zu sehen, was da so inzwischen zur Stammlocation geworden ist bei der WXW.
Das stimmt.
Also teilweise so Orte, wo du jetzt nicht drauf kommen würdest, dass die da regelmäßig sind, wie Bad Säckingen in absolut Süddeutschland, wo zum Beispiel unser Freund Yannick ja viel, viel schneller ist als die meisten Deutschen.
Ja, genau,
stimmt. Aus der Schweiz. Ich meine, Limbach-Oberfrohna wissen wir alle, warum das auf dem Kalender steht, ne? Frank Fehrmann.
Ja, das ist richtig.
Das ist ja auch immer eigentlich cool, genauso wie Bielefeld ja auch die Connection mit Sebastian Heulmichel hast.
Yes.
Aber finde ich immer interessant zu sehen.
Das ist richtig. Und ich würde sagen, hast du noch irgendwas, hinzuzufügen zu diesem wunderbaren Tag-Team-Wochenende?
Eine Sache habe ich tatsächlich noch.
Ja, bitteschön.
Ich weiß nicht, ob das bewusst ist, aber ich habe mit ihm da noch am drüber geredet. Thomas Scheier hat jetzt 3 Finals verloren bei der WXW, ne?
Stimmt.
Und da frage ich mich auch, ob man da vielleicht sogar mal eine Story oder sowas draus macht. Also ich finde auch, jetzt nach dem Wochenende ist er so angekommen in der WXW, jetzt auch mal in der Main-Show, ich will jetzt schon Scheier nächstes Jahr im Karat sehen.
Ja, gerne. Also auf jeden Fall.
Und ich finde jetzt, ich meine, der war jetzt bei Ambition sagt man immer noch, ja, das ist so Nische und so, aber er war jetzt Finalist im Tech-Festival, da jetzt kannst du es auch machen.
Es gibt nichts mehr, was dagegen spricht.
Nee. Also ich möchte damit schließen mit Thomas Scheier pro 16 Camp.
Auf jeden Fall. Because he's our Scheier, he's our Desire.
Richtig.
The one Desire. Ja, geil. Okay, das, dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier den Deckel drauf. Das war unsere Review zum World Tag Team Festival 2024. Hat eine Menge Bock gemacht. War wieder ein schönes Wochenende. Und ihr hört uns auf jeden Fall das nächste Mal. Steht ja bei uns jetzt auch wieder ein bisschen mehr an. Demnächst gibt es unsere Review zu ICW No Holds Barred.
Yes.
Die wird es geben. Natürlich steht am Wochenende jetzt auch Wrestle Dream an. Das heißt, das gibt es nächste Woche dann auch von unserer Seite aus. An diesem Wochenende ist auch Kolosseum, wo ja heute der erste Tag war. Das heißt, morgen gibt es noch Tag 2 und da gibt es natürlich auch unsere Review zu. Und ich würde sagen, na, verfolgt uns über die üblichen Kanäle und ich sage bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Tschüss.
Tschüss.
I'm not finished yet. I'm not leaving till everybody gets these hands!